Hallo, liebe Football-Friends. Die heutige Folge wird präsentiert von sporthopper.com. Und sporthopper.com hat einen neuen Deal für euch. Mit Quark20 bekommt ihr 20% auf das komplette Sortiment. Unter anderem auf New Era Caps. Denn sporthopper.com ist einer der wenigen offiziellen New Era Lieferanten und New Era Händler. Daher freuen wir uns auf diese Kooperation und freuen uns darüber, dass sporthopper.com jetzt diese Folge präsentiert und euch unterstützt mit Quark20. Viel Spaß! So, es ist endlich soweit. Die Technik steht, es ist jetzt live, wir sind live. Es sind jetzt die Review der Championship Games der NFL. Viel Spaß bei Football Quark, viel Inhalt, wenig Masse. Grüße den wunderbaren Tobias Dannenberg.
Moin. Wahnsinn. Sag mal, geht's dir auch so? Hast du das Gefühl, die Wochen verfliegen, seit wir diesen Podcast machen? Ich habe immer das Gefühl, am nächsten Tag sitze ich hier schon wieder. Aufnahme und zack, auf einmal sitzen wir schon wieder hier.
Naja, du musst dir ja doch vorstellen, dass wir seit Juli einfach über 80 Folgen gedroppt haben. Wenn du dir das mal runter, also wenn du die News-Folgen dazu zählst, ich weiß, du zählst sie immer nicht, aber man muss ja sehen, wir haben relativ viel Output geliefert die ganze Zeit. Und ja, wir versuchen uns ja hier auch stetig weiterzuentwickeln und ich glaube, dass wir gerade eigentlich ein ganz cooles Setting haben.
Meinst du jetzt gerade also das Setting hier live bei Twitch?
Ja, wenn das hier funktioniert, wir wissen noch nicht ganz, wie es klingt. Aber das werden wir im Nachgang einfach mal erfahren.
Oder würde uns schon jemand sagen.
Richtig,
oder wieder mittendrin schreiben, ey, sag mal Torben, erhalt oder was auch immer das damals war von Björn, was glaube ich.
Ja, richtig so. Ich denke mir immer so, ja, ist nett gemeint, aber was glaubst du, dass ich jetzt mitten in der Aufnahme an mein Handy gehe, weil er hatte mir das auch geschrieben.
Ich meine, du siehst buchstäblich live, dass wir es nicht checken.
Ja, richtig so.
Also, wir haben hier einen Weitwinkel, eine Weitwinkelperspektive und man sieht, was wir hier machen.
Ja, was wir hier probieren. Aber ey, wie geht's dir? Es ist Dienstag spät.
Ja, es ist immer ein langer Tag, ne? Unser Podcast ist auch anstrengend, aber trotzdem freue ich mich drauf.
Ja, so geht es mir tatsächlich auch. Ich hatte heute auch einfach einen unfassbar langen Tag. Ich bin irgendwie um 6.15 Uhr ins Auto gestiegen und bin jetzt immer noch am Machen. Ja. Also, aber naja, gibt Schlimmeres. So muss man es halt.
Mit Leben ist halt kein Ponyhof, ne?
Also man muss halt auch manchmal auch sagen, hier kommen, das sind auch alles Luxusprobleme.
Ist so.
Also
Wir haben das Privileg, mit völlig überteuerter Technik hier einen Podcast aufzunehmen über ein Thema, was wir lieben.
Ja, das
ist
schon cool. Ja, das ist schon cool und das ist schon was Besonderes und von daher, so what. Ne? Ey, aber ich habe was zu erzählen, tatsächlich. Ich hatte gestern ein Telefonat mit Axel Streich.
Ja, nice.
Von den Schwäbischer Unicorns und auch vom Liga-Vorstand der GFL. Und wir können jetzt heute schon verkünden, dass wir in knapp 2 Wochen eine Special-Folge mit ihm aufnehmen.
Ich fand gerade mega, wie du diese kleine Pause gelassen hast, damit ich auch überrascht tun kann und ich mir denke, ja, ich weiß das.
Ja, also,
was will er jetzt von mir? Ah, echt, Tom?
Echt?
Du hattest dieses Telefonat?
Wir haben keinen Termin abgesprochen.
Oh, das wird, wie? Ich muss jetzt live sagen, ob ich da kann?
Ja, Tobi, kannst du in 2 Wochen, an einem Mittwoch.
Hab ich jetzt eine Wahl?
So. Ja, so nimm dir jetzt gefälligst frei, Alter.
Nein, das ist auf jeden Fall mega. Bin ich gespannt drauf.
Ja, ich bin auch gespannt und würde mich eigentlich freuen, wenn ganz viele Hörer und Hörerinnen Fragen zu GFL haben, die Fragen zu GFL haben und zur Entwicklung der GFL, uns die einfach stellen, also auch Vereine. Wir werden da bestimmt auch bei Instagram mal eine Umfrage machen und die Vereine verlinken. Also jeder, der eine Frage hat, wir können sie jetzt mit einbauen. So können wir es dann einfach mal mitmachen.
Genau, und schickt sie uns einfach,
ne,
über E-Mail oder, wie heißt das, PN.
PN
oder über Instagram.
Oder heißt das Ding ist, heißt es PN oder heißt es DM? Also Direct Message oder Private Nachricht.
persönliche Nachricht, dachte ich immer.
Ja, so, ja, nee, so deutsch. Aber ich glaube, ja, man sagt DM.
Ja, DM sagt.
Also, ja, check our DMs. Und das, ich glaube, so sagen die
Ich glaube, die Profi-Influencer sagen DM.
Ja, wir haben ja doch gar keinen Plan, was sowas angeht. Ne? Also,
wirklich dumm?
Ja, nein, leider nicht, leider wirklich, nicht. Wirklich? Aber so, also was das eigene Influencer-Leben angeht.
Also, ja, nee, das stimmt.
Ja, also das ist, sagen wir es so, unsere eigene Reichweite.
Tom ist so richtig dieses Ghost-Profil.
Ne? Ja, also, so.
Du bist eigentlich schon relativ viel online, aber du postest nichts.
Ich poste gar nichts.
Du bist so der im Hintergrund immer sich alles anguckt.
Ja, ich kenne auch die ganzen Techniken dahinter und wie das alles funktioniert. Ne? Also so ist ja nicht beruflicher Natur. Ja. Aber ich poste gar nichts. Ich teile nichts. Ich like wenig. Und also wie im Leben so ungefähr.
Ja, immer mal ab und an so einen Anstandspost. Oder meine Hunde schaffen es mal in die Story. Aber eigentlich, meine Story besteht nur aus Beiträgen, die meine Frau gepostet hat, wodurch ich dann die Nachricht kriege, oh, du wurdest in der Story verlinkt. Möchten Sie das teilen? Ja, kann ich mal drücken. So, das ist meine Story hauptsächlich.
Das ist auch okay. Das sind mir die sympathischsten Menschen eigentlich. Deswegen, ey, wir haben heute viel vor. Es ist recht, obwohl wir haben zwar nur zwei Spiele. Ist ein langer Tag. Aber ich glaube, wir müssen langsam quasi
Loslegen. Let's go.
GFL. Leon Weber kommt von den Erding Bulldogs, von den Erding Bulls. Heute ist ein langer Tag, wirklich. Ist ein Pass-Rusher mit Gardemaß. Kommt zu den Schwäbischer Unicorns. 1,91 groß, 111 Kilo schwer. Talent, 20 Jahre. Also erstmal ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Bei den Erding Bulldogs sind viele Talente schon entstanden, die hinterher bei den Schwäbischer Unicorns eigentlich immer einen guten Job gemacht haben. Deswegen, spannend.
Ja, auf jeden Fall. Auch frustrierend, wenn du deine guten Spieler dann immer in Schwäbisch Hall verlierst.
Ich glaube.
Oder ist das so eine Kooperationsgeschichte irgendwo?
Glaube ich nicht.
Nee, glaube ich nicht. Das ist einfach richtig frustrierend.
Ich glaube, es ist einfach richtig frustrierend. Aber, aber muss halt auch sagen, aber Schwäbisch Hall hat ja auch eine Jugendarbeit und eine eigene Academy. Und die bilden ja quasi halt auch für alles andere aus. Also diese Academy hat Axel mir tatsächlich im Telefonat gesagt, weil ich ihn gefragt habe. Die bilden ja in dieser Klasse halt 30 Spieler auch aus. So viele Leute kannst du in der Herrenmannschaft gar nicht jedes Jahr aufnehmen. Nee. Also das heißt, die bilden ja für extern auch aus. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ist okay.
Wenn sie gut genug sind, kommen sie aber wieder. Du hast so diese lange Perspektive. Am Ende bist du trotzdem der attraktivste
Club in der
Region.
Ja, natürlich.
Deutschland, ein Stück weit. Ne?
Also ja, einer der attraktivsten auf jeden Fall.
Ihr wollt mehr davon? Freut euch auf die Sonderfolge.
Ja, also, aber in der Sonderfolge geht es natürlich nicht um Schwäbisch Hall, sondern um die Arbeit der GFL und des AVD und die Entwicklung und so weiter. Aber trotzdem, als ich ihn schon mal in der Strippe hatte, habe ich natürlich ein paar andere Fragen auch noch gestellt, die mich einfach so interessiert haben. Ne? Also, jeder, der sich mal mit mir unterhalten hat, weiß, das geht schnell.
Nicht das Telefonat, das geht nicht schnell.
Nee, genau, das geht nicht schnell. Und das
die Fragen kommen schnell.
Das Ding war halt auch noch, ich saß auch noch im Auto und hatte halt auch echt Zeit, ne? Also es war halt sowieso, ich musste so oder so noch ein bisschen fahren.
Aber der Arme wird bestimmt schon 8-mal auflegen.
Richtig, und danach, ich habe ihn einfach richtig gelöchert.
So, ja, tschüss jetzt. Nein.
Nein.
Was wolltest du noch? Okay. Jetzt aber, nein.
Nein, ich habe noch eine Frage.
Wirklich nur noch zwei.
Ja, das Ding ist, das kann ich auch noch erzählen. Ich hatte vorher einen Termin mit Jens Springmann, den kann ich ja auch erwähnen. Der war echt cool, also der Termin war richtig cool. Ich habe mir von dem Termin wenig erhofft. Einfach, es war so ein Termin, wir wollen uns einfach mal kennenlernen, weil wir gemerkt haben, ey, du machst das, ich mach das, und hinterher war festgestellt, dass wir so im Lebenslauf total viele Parallelen haben. Und der musste mich auch nach anderthalb Stunden einfach rausschmeißen. Der musste so, ey, ich muss dich jetzt hier auch gleich, also das Gespräch ist super cool, aber ich habe gleich noch einen Termin, ne? Also Werk, so ungefähr, so wäre jetzt cool, wenn du gehst.
Ja.
Ne, aber liebe Grüße gehen raus an Jens Springmann. Termin war super. Von meiner Seite aus. Ich glaube, von seiner auch. Er hat mir ein Buch geschenkt.
Oh.
Ja, ein Buch, wo er auch als Autor drin ist. Geht um so moderne Arbeitsformen und wie sich Unternehmen umstrukturieren müssen und so. Dass New Work nicht nur eine Floskel ist. Ist tatsächlich spannend, glaube ich.
Das klingt tatsächlich gut.
Ja, wir machen hier weiter. So. Der zweite Neuzugang der Schwäbischer Unicorns ist Timothy Schürmann. Timothy Schürmann ist sozusagen ein Rückkehrer. Der hat nämlich schon in der U19 bei Schwäbisch Hall gespielt, in der U17, und war von 2019 bis 2021 in der NFL Academy in London. Und dort Defense Captain. 1,88 groß, 100 Kilo. Linebacker.
Das klingt nach einem guten Profil.
vielversprechend, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Und da haben wir doch das erste Beispiel für. Kommt wieder zurück.
Ja, richtig. Also ist schon eine gute Sache, glaube ich. Dann haben sie noch einen Veteran verpflichtet. Also zwei Jungspunden und ein Veteran. Cesar Vannucci von den Marburg Mercenaries hat bei Marburg seit 2011 gespielt. Also schon ewig eigentlich. Für GFL-Verhältnisse ist seit 2011 auf jeden Fall ewig.
Ja.
Also muss man ganz klar sagen.
Wie lange ist die durchschnittliche NFL-Karriere? Dreieinhalb Jahre?
Ich glaube 3 Jahre.
Wie lange ist die durchschnittliche GFL-Karriere?
Bei einem Verein?
Also können wir jetzt nicht wissen.
Also naja, sagen wir es so, ich habe mal mit einem Teammanager gesprochen und der hat gerechnet, dass sich ein durchschnittlicher GFL-Kader innerhalb von 3 Jahren komplett rund erneuert. Weil die sagen, natürlich bleiben vereinzelt so 5 bis 10 Spieler, aber viele können auf Dauer diesen Aufwand der GFL mit der geringen finanziellen Entlastung einfach nicht halten.
Naja, plus die Importe, die durchrotieren jährlich.
Genau, die Importe rotieren, die rechnest du ja sowieso als rotierender Faktor. Aber auch die Deutschen sagen halt ganz, also die inländischen Spieler, sagen halt nach teilweise 2, 3 Jahren, ey, jetzt muss ich auch mal arbeiten.
Too much.
Ja.
Ja, und dann gibt es die 2, 3 Spieler, die sagen, Tom Brady ist 44.
Ja, richtig so.
Und? Ich bin 54 und spiele hier noch Guard.
Ja, das stimmt. Also das gibt es immer noch, aber naja, ob das so gesund ist, muss
das,
man
halt auch. Das ist eine andere Frage.
Richtig. Aber es geht hier noch weiter. Die Saarland Canes, das finde ich immer schwer, wenn nämlich nur Canes geschrieben wird in den Pressemitteilungen, dann denke ich immer an die Baltic Hurricanes in Kiel. In dem Fall waren es die Saarland Canes, die haben den Outside-Linebacker Ted Knight verpflichtet. Der ist in Schweden geboren, ist aber mit 7 Jahren nach Frankreich gekommen, hat dort für die Black Panthers gespielt, ist jetzt aber Outside-Linebacker für die Saarland Canes. Auch sowas ist immer eine gute Verpflichtung, glaube ich.
Ja.
Dann gibt es natürlich noch eine Verpflichtung für die Lübeck Cougars. Die haben nämlich den Linebacker Atrick Harris verpflichtet und der hat bei North Alabama gespielt in der D2 und war mehrfach im All-Conference-Team.
Das klingt wieder wie unser sogenannter perfekter GFL-Spieler, wa?
Ja, richtig.
So D2, dort aber dann auch wirklich sehr ambitioniert und gut. Vielleicht hat es für D1 nicht gereicht, weil irgendein Körpermaß nicht stimmte.
Naja, der ist halt zu klein.
Wie groß
ist halt, der ist als 1,79.
Ja, okay. Das ist für einen NFL-Linebacker zu klein.
Richtig. Gerade D1, da sind die teilweise ja noch strenger sozusagen, weil sie halt sofort nach Gardemaß einfach nur gehen.
Ja.
Und die Rabbits haben noch wen verpflichtet. Den 22-jährigen Briten Nunesha Munari. Munarei. So. Spielt jetzt beide, ist 1,88, 136 Kilo schwer, Defense Tackle, Offense Liner und kommt von den London Blitz. Offense Liner kann man mal gebrauchen.
London Blitz.
Ganz komischer Name. Ja. Er hat vorher da im College gespielt in London.
Weißt du, das Ding, das Witz, also ich meine, ja, ich weiß, Blitze, und das sagst du auch im Englischen, aber. Wir haben hier nur englische Namen und sie heißen einfach so London Blitz.
Ja, so,
das ist richtig auch schön, so ein deutsches Wort, was ins Englische geschafft hat. Und
ja.
Also wir versuchen hier krampfhaft, um englische Namen zu nehmen und sie heißen einfach London Blitz.
Wahrscheinlich so. Für die ist das vielleicht auch cool.
Ja, vielleicht.
Vielleicht ist das so umgekehrte Logik. Keine Ahnung. Hm. Ja. Aber mein Gott, was ich noch gefunden habe. Die GFL veranstaltet gerade ein Gewinnspiel für den Super Bowl. Mit ViewSonic könnt ihr nämlich einen Beamer gewinnen und müsst einfach mal auf die GFL-Seite gehen. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr da teilnehmen könnt. Prinzipiell müsst ihr einfach nur die Frage beantworten, wie sieht euer perfektes Super Bowl Setup aus und wieso solltet gerade ihr den LED-Beamer M2i gewinnen? Die 2 Fragen müsst ihr beantworten in den Kommentaren. Dann könnt ihr daran teilnehmen, geht bis zum 6.2.
Tom, mach mal kurz alleine den Podcast. Ich muss mir da kurz, ich warte kurz, ja? Beamer?
So ein Beamer, ja,
das ist schon sexy.
Wäre eine nice Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Brauchst aber auch die weiße Wand dafür.
Die habe ich im Keller.
Ja, dann viel Spaß. Musst du mal deinen Facebook-Account rauskramen.
Facebook? Ich dachte,
na gut. Musst du gucken, ich weiß nicht, ob sie das auch bei Instagram machen.
Ja, muss ich mal schauen.
Ja. Ja, also hier, liebe GFL, Werbung abgehakt. So. Hm. Habe ich aber tatsächlich heute, gerade kurz vor dem Podcast, habe ich das auf der Seite gefunden, habe ich gedacht, erwähne ich mal. So. Dann ist noch ein Wechsel passiert. Ausnahmsweise haben die Düsseldorf Panthers auch mal wieder einen Neuzugang verpflichtet, nämlich Nico Koch von den Marburg Mercenaries. Haben jetzt einen D-Liner, der 2019 auch bei den New Yorker Lions gespielt. War dieses Jahr wieder in Marburg, da war er davor auch. Und ist jetzt nach Düsseldorf gewechselt. Viel Erfolg dort.
Freut mich für Düsseldorf.
Freut mich auch für Düsseldorf.
Für die Panthers.
Ja. Freut mich auch für die Hildesheim Invaders. Die auch, die dann gegen die Düsseldorf Panthers spielen.
Boah, da habe ich gerade gebraucht. Nicht so. Ja. Wo ist die Connection? Was meint er denn jetzt?
Die spielen jetzt in einer Liga, Tobi.
Ja, das okay.
Gut. Ja. Ey, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu ELF.
Ja.
Und dort haben die Leipzig Kings auch von Marburg. Marburg musste ziemlich leiden, die hatten drei Abgänge dieses Jahr, diese Woche. Haben die Philipp Eichhorn verpflichtet, ihren Starting Thailand. Der spielt jetzt in Leipzig. Gute deutsche Verpflichtung. Ist auch für den Leipziger Kader vonnöten. Dann haben die Leipzig Kings auch noch den D-Liner der Barcelona Dragons, Mike Tavares, verpflichtet. Der gefällt mir auch gut. Die Hamburg Sea Devils haben den D1 O-Liner aus Deutschland, Dominik Behrens, von UMass verpflichtet. Also von UMass jetzt ein O-Liner. Dominik Behrens war vorher schon mal in Deutschland, war Arzt ans D1 College geschafft, ist jetzt wieder zurückgegangen und zockt jetzt ELF. Herzlichen Glückwunsch. Rheinfeier hat Silvan Barfels verpflichtet. Der Niederländer hat auch beim NFL International Combine mitgemacht. Ist 1,98 groß, 115 Kilo schwer und war letztes Jahr bei den Düsseldorf Panthers. Also hat sozusagen die Stadt nicht gewechselt, aber das Team.
Das war es dann wieder mit guten News für Panthers-Fans.
Ja. Aber naja, Rheinfeier ist, glaube ich, auch wieder eine starke Fliegeltruppe.
Ja, da bin ich echt gespannt. Ne?
Ja, ich auch.
So aus dem Boden gestampft, du brauchst jede Position, jeden Spieler.
Ja, das ist krass.
Nie zusammengespielt in der Konstellation, außer vielleicht zwei, drei Spieler, die irgendwo mal zufällig
zusammengespielt haben. Oder die 20 halt, die jetzt von den Panthers gekommen sind.
Ja, das stimmt. Die, ja, also die das Jugendspieler. Ja, aber im Großen und Ganzen trotzdem halt aus dem Boden gestampft, nie so zusammengespielt. Da bin ich gespannt. Das kann richtig nice werden.
Aber kann auch voll in die Hose gehen.
Kann auch, genau, kann, oder so, dass du die ersten Wochen, so wie Barcelona letztes Jahr, am Anfang erstmal so, und dann zum Ende, mal gucken.
Ja.
Lassen wir uns überraschen.
Dann haben die Swarco Raiders noch einen Österreich verpflichtet, nämlich Philipp Hauen. Der ist, auch da gilt dasselbe Prinzip, glaube ich. Man darf seinen internen Kader, seinen einheimischen Kader nicht vernachlässigen und alles mit Importen vollhauen. Von daher, gute Verpflichtung. Und die Vienna Vikings haben ihren OC veröffentlicht. Den ehemaligen D1-Spieler und Schrägstrich-Coach Danny Mitchell. Wird jetzt OC bei den Vienna Vikings.
Alles nice.
Und ich würde sagen, prinzipiell war es das schon mit den europäischen Ligen. Sind wieder viele Signings. Ist immer mal wieder spannend, was da so passiert. Ich weiß, die AFL verkauft jetzt auch Tickets. Das haben sie auch veröffentlicht. Heute. Also, wenn ihr da schon euch Tickets sichern wollt, let's go.
Okay.
Ich würde sagen,
kommen wir zur NFL.
Jetzt kommen wir zur NFL.
Oben. Da passiert natürlich logischerweise gerade ein bisschen mehr als in den deutschen Ligen, weil nun mal Spielbetrieb ist und wir uns so langsam dem Finale nähern. In sehr großen Schritten. Ja, und was passiert hier aktuell? Viel mit Coaches.
Ja.
Und General Managers. Die Coaches sind interessant, aber wir erwähnen auch die General Managers. Die Chicago Bears haben Ryan Poles verpflichtet. Das ist der neue GM.
Findest du das gut?
Ich hab keine Meinung zu Ryan Poles, ehrlich gesagt.
Auch gar nicht.
Also ich habe den Namen noch nie gehört.
Also das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, so, ja, okay, ist mutig.
Seid unerfahren. Aber andererseits, ich meine, ich glaube, haben wir da im Vorgespräch eben drüber gesprochen, dass man oft Coaches nimmt, die schon irgendwo gefloppt sind, anstatt mal jungen Leuten. Ich meine, guck dir doch Sean McVay an, Kyle Shanahan, gib denen doch mal eine Chance. Ich meine, das sind jetzt Coaches, ne? Unabhängig davon. Aber warum nicht auch mal einen
jungen GM? General Managers kann das ja genauso funktionieren.
Genau. Und Ryan Poles hat sogar eine Connection zu den Bears. Der ist nämlich als Undrafted Free Agent 2008 zu den Bears gekommen. Ne? Ja. Also da gibt es eine Beziehung, die kennen den zumindest in der Franchise. Ja. Hat vielleicht damals auch einen guten Eindruck hinterlassen, menschlich. Als Spieler wahrscheinlich jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe keine Meinung zu Ryan Poles.
Aber menschlich wird er ja auf jeden Fall Eindruck gemacht haben.
Genau. Also das ist jetzt einfach nur eine News. Ja. Ohne, dass ich da groß in die Tiefe gehen kann. Ja, und dann fand ich nice, dass der Giants-Präsident John Mara gesagt hat, we've done everything possible to screw the kid up since he's been here. So, also Daniel Jones ist gemeint, der Quarterback. Also wir haben alles Mögliche getan, um ihm Steine in den Weg zu legen. Ja, ich meine, ne? Einsicht.
Hat er recht.
Einsicht hat stattgefunden. Und was haben sie gemacht? Finde ich, ist ein guter Anfang. Haben neuen Headcoach verpflichtet, Brian Daboll.
Ja, und das ist ein Quarterback-Flüsterer.
Ey, das ist immer so die Frage, ne? Hat Brian Daboll Josh Allen groß gemacht oder hat Josh Allen Brian Daboll groß gemacht? Aber dadurch, dass Josh Allen am Anfang seiner Karriere immer so ein bisschen so, ne, weißt du, man hat immer das Gefühl bei Josh Allen, ja, da könnte noch was kommen, aber so richtig rund läuft es noch nicht.
Ich glaube, die haben gegenseitig voneinander profitiert.
Und dann, aber dann ist er eskaliert. So, und deswegen, das ist nicht wie Patrick Mahomes, der von Day One, wo er Starter ist, einfach rasiert. Ja. Er brauchte seine Anlaufphase, Josh Allen. Und ich glaube, da hat Brian Daboll einen richtig, richtig wichtigen Einfluss gehabt.
Das glaube ich auch, aber ich glaube grundsätzlich, dass Spieler von Coaches profitieren, aber natürlich Coaches auch von Spielern profitieren, die ihr System halt auch 1:1 umsetzen können.
Ja, das stimmt. Aber hier ist es, glaube ich, wirklich eine gesunde, wechselseitige Beziehung. Und nicht nur, hier ist ein Star-QB, der macht eh alles.
Ja.
So wie wenn du Tom Brady hast.
Wenn du Tom Brady am Ende seiner Karriere hast, dann brauchst du ja quasi keinen Offense-Coordinator mehr gefühlt. Dann brauchst du halt einen, der von draußen drauf guckt und Tendenzen erkennt.
Ja.
Wenn du Tom Brady zu Anfang deiner Saison hattest, am Anfang der Karriere, da brauchst du schon einen Coach sozusagen, der ihm das ganze Wissen und das ganze Know-how und die Mentalität noch näher bringt.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich rede jetzt auch von Tom Brady in Buccaneers-Zeiten.
Ja, genau. Da ist es halt so, Tom Brady könnte jetzt sofort OC werden irgendwo.
Ja. Also Brian Daboll gefällt mir richtig gut für die Giants. Ich glaube, da hat sich Daniel Jones gefreut, als das verkündet wurde. Weniger gefreut hat sich vielleicht Justin Fields. Nichts gegen Matt Eberfluss, also ich finde witzig, dass sie einfach einen Matt behalten haben. Ja. Haben nur das Nagy ausgetauscht.
Wie schreibt man? Eberfluss. War witzig ist halt auch wirklich, dass da Matt Eberfluss und Frank Reich gecoacht haben, ne?
Ja, das ist schon witzig.
Ja, also
das ist schon witzig.
So, das ist eine richtige Kartoffelmannschaft.
Ja, wenn jetzt noch Sam Ficken dort Kicker gewesen wäre, wäre richtig lustig gewesen.
Warum Sam? Sebastian Ficken.
Ich kenne ja nicht zu seinem Namen. Ja. Heißt nun mal leider Sam mit Vornamen. Es wäre cooler gewesen, wenn er Sebastian heißen würde. Ja. Oder so Horst. Horst Ficken.
Gibt es noch Horst? Ist der Name Horst ausgestorben?
Das ist ein Name. Ich weiß ihn nicht, aber das könnte ein Name sein. Der hat noch mal einen zweiten Frühling irgendwann.
Nein.
Ah, warte mal,
aber Friedrich hat gerade einen Hype.
Friedrich?
Ja.
Na, dann kann auch ein Horst zurückkommen.
Meinst du?
Aber der ist so negativ behaftet, der Name, ne? Weil man so, du Vollhorst.
Ja, Vollhorst oder Horst Schlemmer oder Horst Köhler. Ja.
Schwierig.
Tobi fragt sich gerade, wer ist Horst Köhler?
Nö. Aber Matt.
Das ist auch gut. Gott sei Dank hast du dich das nicht gefragt.
Ich frage mich, wie wir jetzt hier wieder zurück zu Matt Eberfluss, wie auch immer kommen. Ja. Und der war, wie gesagt, vorher Defensive Coordinator bei den Colts, ist jetzt Head Coach bei den Chicago Bears.
Mhm.
Und ich glaube, wir beide, aber ich auf jeden Fall, hätte gerne einen Offensive-Minded Head Coach für Justin Fields gesehen.
Ja, hätte ich auch, weil die Defense war ja schon gut und ich habe Eberfluss, also seine Arbeit irgendwie bei den Colts gefeiert. Ich fand das schon gut, was er da gemacht hat. Hab aber ihn nicht so als Headcoach-Kandidaten auf dem Schirm gehabt.
Gar nicht. So. Also die News, die kam so out of nowhere. Vor allem war ja noch so viele auch auf dem Markt. Also ich glaube, das war eine der ersten Verpflichtungen.
Ja, und ich hätte auch gern Brian Flores da gesehen bei den Bears. Weil ich Brian Flores einfach in der NFL sehen will.
Ja, aber ich glaube, weiß ich nicht, ob der jetzt nach Tua Lust auf Justin Fields hat.
Ja, das wäre halt, er ist halt kein Typ, glaube ich. Er braucht einen fertigen Quarterback.
Ja, oder zumindest fertiger.
Ja.
Ne? Aber es ist, wie es ist. Matt Eberfluss ist Head Coach bei den Bears. Auf Social Media wurde es nicht so gefeiert, aber das hat nichts zu heißen. Social Media ist immer toxisch. Aber ich glaube, die Bears-Fans waren erstmal so, wie als sie erfahren haben, dass sie nicht Russell Wilson bekommen, sondern in die Dalton.
Ja, genau.
Ich glaub, das war so, die alle so, vielleicht kriegen wir Brian Daboll oder vielleicht Flores oder vielleicht, ihn. Okay.
Okay.
Naja, machen wir das Beste draus. Dalton war auch besser als Wilson. Ja, Wilson war auch nicht gut dieses Jahr.
Richtig, eigentlich waren sie zu nah beieinander, sagen wir es so.
Ja, und Wilson wäre halt viel teurer gewesen.
Ja, genau.
Also vielleicht war es ganz gut rückblickend.
Ja.
Egal, aber die Reaktion, als sie Russell Wilson nicht bekommen haben, sondern Andy Dalton, ist vielleicht hier so ein bisschen ähnlich, ohne ganz so extrem zu sein, weil es ist der Coach, nicht der QB. Aber egal. Okay, was haben wir noch? Noch ein neuer Head Coach. Da musst du jetzt eine Meinung zu haben, so als Patriots-Fan. Josh McDaniels bei den Las Vegas Raiders.
Habe ich tatsächlich auch eine Meinung zu. Er ist ein guter OC. So, er ist ein sehr guter OC, der sehr variabel ist, der seine Gameplay, meiner Meinung nach sogar einer der besten OCs der Liga gewesen. Sehr variabel, kann alles. Kann ein gutes Passing-Game aufziehen, kann ein gutes Running-Game aufziehen, kann gutes In-Game-Coaching betreiben. Wirklich. Und hat auch ja wirklich bei den Patriots als mit einziger Coach wirklich auch Verantwortung von Bill Belichick mitbekommen. Also das muss man ihm schon sagen. Und Bill Belichick wollte ihn ja auch letztes Jahr beispielsweise auch unbedingt halten. Mhm. Also der hält auch schon viel von ihm. Ich persönlich halte ehrlich gesagt immer nichts davon, dieses Patriots-System, diese Patriots-Mentalität auf andere Franchises ummünzen zu können, weil meiner Meinung nach gibt es keine Patriots-Mentalität, sondern es gibt ein Bill Belichick-System. Und das funktioniert nicht ohne den Hauptakteur. Wir sehen es ja grundsätzlich an den Matt Patricias dieser Welt, an den, wie heißt der Kerl von den, der bei den Texans war, Bill O'Briens.
Oh!
Er kommt auch aus dem Coaching-Tree.
Ja, der hat ja aber gleich versucht, Bill Belichick komplett nachzumachen. Ich mache auch GM.
Ja, ja.
Ich mache ja alles. So wie der gute Billy.
Ja, richtig. Kann ich auch. Und das war also sozusagen, das war einfach alles, ist immer alles zu viel. Und ich bin gespannt. Ich gönne ihm sozusagen richtig Erfolg. Ich gönne auch den Raiders irgendwie Erfolg. Glaube auch, dass sie Potenzial haben. Bin gespannt, was sie da reißen. Er war schon mal bei den Broncos als Head Coach und da war er nicht gut. Vielleicht hat er sich entwickelt als Head Coach, weil es ist nun mal was anderes, Head Coach zu sein. Oder ob ich einfach Coordinator bin. Als Coordinator ist er überragend.
Als Coordinator ist so ein bisschen, ich darf hier einfach Football spielen. Also ich darf ich darf mir Gedanken machen über Football. Ah, ja, ich kümmere mich um die Offense, um nichts anderes. Und als Head Coach musst du auf einfach alles organisieren. Du musst Ansprachen halten. Ich kenne Josh McDaniels jetzt nicht. Aber mein Eindruck von ihm ist, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er so eine feurige Rede hält vor dem Team. Weißt du, so Leadership weiß ich nicht. Und ich denke immer an die Colts. Da hätte er ja schon mal Head Coach werden sollen. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, ehrlich gesagt, aber es ist noch nicht so lange, ja, logischerweise.
Vor 2 Jahren oder so.
Irgendwie so. Ne? Und dann hat er in der letzten Sekunde irgendwie noch einen Rückzieher gemacht und ist doch OC in New England geblieben. Natürlich weiß ich nicht, was da vorgefallen ist, was da die Beweggründe waren und so weiter, aber das ist auch irgendwie so ein Beigeschmack. Ne?
Ja,
das
ja.
Ist, das, wie ernst meint das jetzt? Wahrscheinlich meint er es ernst, aber das ist so etwas, was, glaube ich, einem Raiders-Fan gerade durch den Kopf geht. Was mir aber richtig gut gefällt, ist die Kombi Josh McDaniels, Derek Carr.
Ja.
Ich glaube, Derek Carr kann unter ihm nochmal...
Ja.
Deutlich, weiß ich nicht, aber besser werden.
Naja, er wird auf jeden Fall, also wo man sich sicher sein kann, ist, dass Josh McDaniels ein System finden wird, wo Derek Carr wirklich unterstützt wird und auch gefördert wird.
So, und dann gehen wir beide scheinbar auch davon aus, dass Derek Carr QB bei den Raiders bleibt.
Jetzt erstmal ja.
Ja,
also
denke ich auch.
Also,
okay.
Sehe ich erstmal kein Problem.
Was haben wir noch? Noch ein neuer Head Coach. Die Denver Broncos verpflichten den Offensive Coordinator der Packers, Nathaniel Hackett.
Was hältst du davon?
Ich muss zugeben, dass ich den nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, das war das erste Signing von allen Headcoaches.
Ja, und das hat mich so ein bisschen, also bei den Packers bringe ich die Offense halt mit Matt LaFleur in Verbindung und nicht mit dem OC.
Ja, und dann halt mit Aaron Rodgers.
Also genau.
Wenn wir vorhin gesagt haben, Tom Brady braucht kein OC. Ja gut, Aaron Rodgers, wenn der da keinen Bock drauf hat, wenn der keinen Bock auf den Call hat, dann sagt er doch, ja, okay, nee.
So, dann macht er etwas anderes.
Ich mache jetzt hier etwas anderes. So, ne? Weiß ich nicht, da sind zwei Leute davor, die erstmal den Job machen und dann kommt er.
Ja, genau. Ne?
Und ich weiß nicht, wie viel vom Kuchen er noch abkriegt.
Ja, genau. Also, das ist halt so. Na.
Schwierig. Ich finde es aber prinzipiell schon mal gut, dass es ein OC ist.
Ja.
Und wer weiß? Packers? Connection? Aaron Rodgers?
Meinst du?
Denver.
Wäre krass, wäre cool, war wirklich cool, weil ich glaube, dass Aaron Rodgers halt sofort zu den unterschiedlichen Receivern passen würde und stellst du dann noch mit zwei O-Liner hin und dann wäre es halt eine überragende Offense.
Ja, und vom Potenzial her.
Die Defense ist halt auch gut. Die Defense ist jetzt schon gut. Also dann wäre das sofort ein Super Bowl-Contender.
Ja, deswegen will ich das eigentlich nicht unbedingt. Das ist, weiß ich nicht.
Ja.
Das ist so von null auf. Haben sie, ich wünsche den Broncos mal, dass sie ihren Franchise-Quarterback finden.
Ja, genau.
Und nicht Peyton Manning verpflichten, nicht Aaron Rodgers. Das macht Sinn, das sind gute Moves. Und es wäre jetzt ein guter Move für die Broncos.
Du meinst wohl nicht Brock Osweiler verpflichten.
Oder das, stimmt. Dass sie einfach mal selber einen Quarterback finden, wo sie sagen, okay, das ist jetzt unser Gesicht für die nächsten Jahre und das ist sozusagen in Anführungsstrichen Eigengewächs.
Ja.
So weit, wie man von Eigengewächs in der NFL sprechen kann. So. Aber
der
von
kommt uns bei uns aus unserer Jugendakademie.
Genau. Hat ja schon für unsere U15 gespielt und U10 Flag. Ne? Nein, aber im Großen und Ganzen bin ich da mal gespannt.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, geil, das hatte ich bis jetzt nur bei Brian Daboll. Da habe ich gesagt, das für Daniel Jones bei den Giants gefällt mir gut.
Ja.
Verstehe ich auch mal gar nicht so den Hate, den es ja auch gibt.
Wurde Brian Daboll gehatet?
Ja, so ein bisschen.
Warum?
Weiß ich nicht.
Weil die Bills zu hoch gingen. Irgendwer hat uns
geschrieben auf Instagram.
Ja?
Er hat sich gefeiert.
Komisch.
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Also ich feiere es.
Aber andererseits muss man halt auch sagen, für mich war das letztes Jahr ein safer Headcoach-Kandidat und er hat keinen Spot bekommen. Hat nicht zu meiner Wahrnehmung gepasst, aber hat sich vielleicht nicht gut verkauft. Who knows? Das war letztes Jahr für mich ein safer, also einer der sichereren Kandidaten.
Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt. Hat sich gesagt, hey, die Sachen, bevor ich zu den Jets gehe, bleibe ich halt bei den Bills noch ein Jahr.
Ich glaube, er war bis zum Ende bei den Chargers im Rennen. Und ich glaube, darauf hat er auch Bock. Und ich glaube, da war er enttäuscht. Da habe ich mal irgendwas gelesen. Weil das ist halt dann auch eine Offense, die Perspektive hat. Ne? Wo du
potenziellen
Quarterback für die nächsten Jahre.
Das wäre bei den Jets gewesen.
So, ja, genau.
Come on, so, da das war ja nichts.
So. Kann halt auch ein Karrierekiller sein.
Richtig. Ne? Also ich glaube, der ist einfach smart gewesen. Hat sich gesagt, okay, wenn ich bei den Chargers nicht genommen werde, dann nehme ich jetzt nicht auf Krampf halt irgendeinen Posten. Ja. Sondern bleib halt bei den Bills, wo ich weiß, dass ich hier irgendwo performen werde.
Ja. Wenn es nicht passt, dann nimm's nicht. So, guck mal, Todd Bowles, überragender DC bei den Bucks. Aber man sagt immer noch, ja, aber war doch mal bei den Jets Head Coach. Ja. Das lief nicht so gut. Ja, bei Jets.
Richtig. So,
zu dem Zeitpunkt nicht gut, immer noch nicht gut. Ne? Schwieriges Pflaster für einen Head Coach.
Absolut.
No. Naja, ich meine, sieh dir Robert Saleh oder Saleh?
Saleh.
Saleh, ne? So. Überragender DC gewesen bei San Francisco und die Jets hatten eine der schlechtesten Defenses.
Ja, und das würde ich ihm nicht mal ankreiden.
Nee, ich auch nicht, aber man liest das erstmal so.
Genau, klar. Das hängt jetzt auch einfach an seiner Karriere. Ja. Haben wir auch nicht vergessen.
Okay, was haben wir noch? Noch ein Packers-Coach wurde verpflichtet und zwar als OC von den Bears und zwar der Quarterback-Coach Luke Getsy. Also gerade so ein bisschen ausverkauft bei den Packers. Ist das schon mal so ein Anzeichen für die kommende Saison? Ja, mit diesem schlechten Salary Cap und allem.
Ja, das kann durchaus sein. Natürlich, wenn du halt Jahr über Jahre jetzt so eine gute Offense stellst, kriegen die Coaches, so die Assistant Coaches, natürlich immer Angebote einfach.
Ja. Aber OC weg, Quarterback Coach weg, Quarterback weg.
Naja, spannend. Solange der Head Coach nicht weg ist.
Wird spannend.
Also ich glaube tatsächlich, dass Rodgers und LeFleur irgendeine Verbindung haben. Also die sind sich auch, glaube ich, grün.
Ja.
Aber da bin ich gespannt, weil Rodgers ist halt so ein unberechenbarer Typ.
Ja, absolut. Ja. Und neigt auch mal zum Real Talk.
Ja, genau.
So in der Pressekonferenz. Ja. Der kann halt diese Fuck-It-Mentalität haben, weil er weiß, dass er gut ist.
Ja.
Und gezeigt hat, dass er gut ist. Okay, was haben wir noch? Noch ein Koordinator wurde verpflichtet von den Ravens, nämlich der DC der Michigan Wolverines. Mike McDonald ist jetzt auch DC bei den Ravens. Michigan hat einen guten Job gemacht, hatte eine starke Defense, haben vielleicht den Number One Defensive End im Draft.
Ja.
Hutchinson. Ja. Ja, also die Defense war gut.
Und die Harbour-Brüder könnten ja auch über ihn gesprochen haben, ne?
Ja, stimmt.
Die kennen sich ja auch.
Ja, stimmt. Und apropos Jim Harbaugh, der nämlich bei den Michigan Wolverines Head Coach ist und auch schon mal Head Coach bei den 49ers war und bei den 49ers mit den 49ers auch im Super Bowl, haben dann zwar gegen die Ravens verloren, der hat jetzt auch wieder ein Jobinterview gehabt und zwar mit den Minnesota Vikings.
Finde ich spannend tatsächlich.
Ja.
Würde da irgendwie gut hinpassen. Ich halte bei den Vikings, glaube ich, aber immer noch, dass die halt einfach ein Rebuild brauchen.
Ja.
Aber die Organisation ist cool.
Aber meinst du, Jim Harbaugh wäre nicht gut für Rebuild? Gerade so ein College-Flüsterer, der aber auch schon NFL-Erfahrung hat. Also
klar,
nicht
also, vom Typ her würde ich den halt auch wirklich, also erstens will ich den wieder in der NFL sehen.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Vikings wirklich auch ein Rebuild durchziehen und dann nicht halt einfach nach einem Jahr wieder den Headcoach rausschmeißen.
Ja.
Und von daher, warum nicht?
Oder noch zwei andere, die interviewt wurden. DC und OC der Rams, also Raheem Morris, der Defense Coordinator der Rams, und Kevin O'Connell, der Offensive Coordinator der Rams.
Ja, auch da, also beim Offensive Coordinator würde ich jetzt einfach mal sagen, wie viel McVay steckt da drin?
Naja. Naja, gut, aber wenn er McVay System mitbringt, warum nicht?
Aber deswegen ist er noch lange nicht McVay.
Das stimmt.
Also das ist halt immer das Ding. Nur weil du halt lange mit einem Coach zusammengearbeitet hast, wirst du nicht zu der Person.
Das ist halt das Risiko, ne? Und das musst du rausfinden in den Interviews, die wir nicht führen.
Ja, genau. Und das ist halt das Spannende.
Und das macht es schwierig zu bewerten. Weil natürlich ist auch mein Gedanke so, ja, der Headcoach übernimmt die meiste Arbeit. Ja, gut, aber dafür hat er in dem System gelernt und vielleicht bringt das auch auf die Fläche.
Ja, klar.
Schwierig. Definitiv schwierig für die Vikings. Da ist eigentlich relativ egal, ob es defensive-minded, offensive-minded. Kirk Cousins musst du nicht mehr formen, wenn sie ihn behalten.
Richtig, und du musst halt jetzt sehen, gibst du diesem Kern nochmal eine Chance
oder
zerstückelst du alles, vertradest alles und sagst, wir gehen jetzt wirklich in Rebuild.
Ja.
Weil nochmal so eine Übergangssaison.
Ja. Weiteres
Verschwendung.
Weiteres interessantes Interview Die Jacksonville Jaguars interessieren sich für Rich Bisaccia, den Übergangscoach der Raiders. Ich finde, der hat eigentlich einen guten Job gemacht bei den Raiders.
Der hat definitiv einen guten Job gemacht und der scheint menschlich halt auch wirklich alles im Griff gehabt zu haben. Sondern die haben ja alle gesagt, ey, das ist sein Team.
Ja, und er hat an jeden Spieler einen Brief geschrieben, nachdem sie rausgeflogen sind. Das fand ich auch nice.
Ja.
Soll ein richtig, richtig, richtig guter Leader sein.
Ja.
Vielleicht das, was wir bei Josh McDaniels nicht so vermuten, vermuten wir bei ihm.
Ja, richtig.
Ja, dafür ist Josh McDaniels wahrscheinlich der bessere Footballstratege.
Auch ohne das, das zu wissen.
Ja,
ohne
das kann sein, von dem, was wir bisher gesehen haben. Ja, das kann sein. Also, interessant. Und die Saints haben Interesse an Byron Leftwich. OC der Buccaneers aktuell. Der müsste ja noch Winston kennen.
Der kennt Winston noch. Ne? Sean McVay ist zurückgetreten, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Das war nach der Folge, das war am Mittwoch. Sean Payton ist zurückgetreten. So, oh
Gott, was hat er denn mitbekommen?
Ja, Sean Payton ist zurückgetreten.
Stimmt, das war noch nicht Thema hier.
Das ist relativ überraschend gewesen, aber was ich sympathisch fand, ist, dass er gesagt hat, ja, ich brauche jetzt zwar eine Pause von dem Ganzen, aber ich schließe nicht aus, irgendwo woanders zu unterschreiben.
Ja.
Und da gibt es schon Gerüchte, dass er hinterher in einem Jahr Mike McCarthy bei den Dallas Cowboys ersetzt.
Das wäre cool.
Jerry Jones und Sean McPayton kennen sich auch wohl.
Das war ein langer Tag, Tom.
Ja, das war wirklich ein langer Tag. Und deswegen ist wohl auch da eine Connection da. Bin gespannt. Also wir sehen Sean Payton auf jeden Fall nochmal in der NFL.
Er sollte sich jetzt aber auf jeden Fall mindestens ein Jahr Auszeit gönnen, weil sonst klingt das unglaubwürdig. So wie Rob Gronkowski sagt, oh, die wer will mich haben? Lions? Waren es die Lions?
Ja.
Oh, ich retire mal.
Ja,
und dann den Bucks zu spielen.
Ja.
Nein, er sollte sich, ich glaube, er braucht das auch. Also so lange Headcoach in der NFL sein, muss anstrengend sein. Das muss einfach unglaublich schlauchen. Und der ist auch schon ein bisschen älter. Wie alt ist Sean Payton?
Über 60.
Ja.
Ja. Aber es gibt jetzt eine NFL-Doku über ihn. Kann man sich angucken.
Ja.
Homefield.
Ja.
Angucken. Ja, geht über diesen Skandal, den er damals hatte mit den Kopfgeldern auf Verletzungen und so.
Jetzt sage ich vielleicht was Falsches, aber gibt es nicht auch einen Film, wo Kevin James den spielt?
Das ist der Film.
Ach, das ist der Film. Ah, ich dachte, das klingt für mich nach Komödie. Kevin James, das klang ernst und Kevin, egal. Das passt ja eigentlich gar nicht, ne?
Ja.
Was ist denn das für eine Besetzung? Egal, okay. Byron Leftwich, Saints haben Interesse an ihm. Macht ja Sinn, wobei die Saints irgendwie so eine Defense-Identität haben. Da hätte ich mir fast schon eher wieder DC gewünscht.
Ja.
Aber die Winston-Connection feiere ich und im Endeffekt ist auch egal. Dann brauchen sie halt einen guten DC.
Ich weiß noch nicht, was ich von Leftwich halte. Das ist halt der Punkt.
Ja. Da bin ich halt Team Todd Bowles.
So, ja,
der
genau.
Defense-Coordinator hat was geleistet bei den Bucks und bei dem Offensive-Coordinator so, du hast Tom Brady. Ne? Schwierig. Weiß ich nicht, wie ich es bewerten soll.
Ja, also du hast den Head Coach, du hast Tom Brady. Also...
Apropos Tom Brady.
Tom Brady war wohl auch Thema diese Woche.
Da ist, glaube ich, noch so ein gewisser Elefant hier in diesem Raum, über den wir auch noch sprechen müssen. Vorweg, Big Ben ist übrigens offiziell retired. So, und jetzt reden wir über Tom Brady. Ne, Tom Brady, da gab es ja dieses Hin und Her.
Ja.
Da habe ich nämlich gesehen, dass du, ich logge mich bei Instagram ein und denke mir so, Tom hat was in die Story gepostet. Mhm. Oh, Tom Brady, bitte?
Ja.
Und dann postest du diesen Twitter-Status und ich so, das passt zu gar nichts, was ich hier vorher durchgescrollt habe. Und dann habe ich noch den Kommentar von Tom Brady Senior, seinem Vater, gepostet, wo stand, nee, der hat ja noch gar nicht zugesagt. Ne? Mhm. So, also richtige Scheißsituation für Adam Schefter, der das nämlich zuerst gepostet hat, dass Brady zurückgetreten ist und es sich einfach rausgestellt hat, nee, hat der noch nie so öffentlich gesagt.
Naja, aber anscheinend hatte Schefter ja genug Infos, um sowas zu droppen.
Ja.
Im Endeffekt hat er ja recht gehabt.
So. Ich habe spaßeshalber mal unter die... Posts von Schefter geguckt und egal, was er gepostet hat, es ging nie um das, was er gepostet hat, sondern, okay, und was sind deine Quellen? Und aha, ist das auch wirklich so? Und ich mir so, wenn ich er wäre, wäre ich keinen einzigen Kommentar hier lesen.
Ja, so, macht das, er wahrscheinlich auch nicht.
Er macht auch nicht. Und er hat ja recht gehabt, weil heute offiziell kam das Statement von, was auch so ein bisschen kryptisch war, was irgendwie gefühlt auch immer noch eine Hintertür offen lässt, aber ich würde schon sagen, jetzt können wir sagen, er ist offiziell retired.
Ich kann mir aber bei Brady vorstellen, dass er in 2 Jahren halt sagt, ich habe nochmal Bock.
Ja, aber es war nicht, da stand nicht, ich will mich jetzt nicht, nagel mich nicht drauf fest, aber da stand, glaube ich, nicht einmal der Satz, ich retire, ich
war auf. Richtig.
Das war so ein Rumgeeiere.
Das war so eine Hommage an sein ganzes Umfeld.
Genau.
Also ich habe halt diese Bilder auch gelesen und habe eigentlich darauf gewartet, dass im letzten Satz halt sowas steht wie, ja, ich mache nochmal ein Jahr.
Ja, genau. So, ja, ich konnte dieses Jahr nicht 100%, ich habe das Gefühl, nicht dieses Jahr, aber ich habe das Gefühl, 100% sind nicht mehr drin. Vielleicht gar nicht mal leistungstechnisch, sondern zeittechnisch.
Ja.
Weil er hat ja auch mal gesagt, er will für seine Kinder mehr da sein, für seine Frau. Ne? Und dann dachte ich so, ja, aber nächstes Jahr kriege ich nochmal 100%.
Ja, weil das
ein Jahr geht noch. Weil leistungstechnisch, aber seht's vor, guckt euch meine Stats an, meisten Passing Yards, meisten Passing Touchdowns, Digga, Leistungsniveau geht ja auf jeden Fall.
So, selbst, ne? Und dann scheint sich ja 95% auch gut genug.
Ja, eben, so macht euch nichts vor, Bugs, ihr nehmt doch mich mit 80%, weil was ist die Alternative?
Richtig.
Blaine Gabbert?
Ja. Kyle Trask.
Kyle Trask, den wir nicht einmal gesehen haben.
Doch, der war auch im Feld.
Ja, Handoff zu machen.
Ja, und?
Na gut.
Und?
Also, einmal hätte aufs Feld gekonnt, aber da wollte Tom Brady, dass Gronkowski bezahlt wird. Und ich weiß nicht, ob da nicht auch Gabbert aufs Feld gekommen. Ich weiß ihn nicht. Egal. Also, Tom Brady, 22 Seasons, 7-mal Super Bowl-Sieger, öfter im Super Bowl gewesen, öfter den Super Bowl gewonnen, als die meisten Teams je drin
als
waren.
Er hat öfter den Super Bowl gewonnen, als jede Franchise.
Ja.
Die größte, die Steelers und die Patriots haben also sechs, die Steelers, sechs Siege geholt.
Das ist lächerlich.
So, und Tom Brady hat halt 7.
Also. Man kann sagen, was man will.
Ist ja, jetzt ist halt die Frage, größer als Michael Jordan? Mohammed Ali, Franz Beckenbauer, Michael Jordan, Tom Brady.
Das ist
für mich jetzt eine Riege.
Football funktioniert nicht nur über einen Spieler. Er ist der Quarterback, das heißt, er ist der wichtigste Spieler auf dem Feld. Aber ich habe letztens auch wieder so einen Post gelesen, wo jemand wieder Tom Brady schlecht. Ich meine, ich bin jetzt menschlich auch nicht allergrößte Fan von ihm, sondern ich sage, boah, der ist mir super sympathisch.
Kann man drüber streiten.
Genau, so, da kann man drüber streiten, aber seine Leistung auf dem Footballfeld muss man einfach anerkennen. Dann war das schon wieder so ein Post nach dem Motto, ja, der hatte halt immer eine Top-3-Defense oder so. Ne?
Ja, was ja nicht stimmt.
Ja, was nicht stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es Top 3 war oder Top 10. Aber und dann kamen so die anderen Quarterbacks, wurden aufgelistet, was die für schlechte Defense auf der anderen Seite des Balls hat. Ich mir so gedacht, komm, Alter, hör einfach auf und akzeptiere einfach, dass wenn man 7-mal den Super Bowl gewinnt, man verdammt gut ist.
Ja.
Und vor allem ehrgeizig.
Und 10-mal drin war.
So, genau. Es ist, ne, 7-mal gewonnen.
Ja.
Da war noch mal öfter drin. So.
Ja.
Und ich glaube, eine seiner besten Seasons war ja sogar, wo sie dann gegen die Giants ungeschlagen verloren haben. Oder
genau.
Was war, ne? Und das vergisst man halt oft. Aber ich würde halt sagen, Michael Jordan hat als Basketballspieler einfach als Individuum noch mehr Impact aufs Game. Aber weiß ich nicht.
Also, naja, also muss halt immer sehen, es sind halt nur 5 Leute im Basketball auf dem Feld. Du hast als Individuum einfach mehr Einfluss.
Aber Tom Brady ist der Michael Jordan des Footballs.
Ja, genau. Also so. Ich finde auch so Sportquervergleiche immer schwer. Deswegen sind schwierig. Für mich halt Mohammed Ali im Boxen, Franz Beckenbauer im Fußball mit so Pelé, Michael Jordan im Basketball, Wayne Gretzky im Eishockey und Tom Brady im Football. Das sind für mich die sozusagen die Spieler.
Beim Fußball kannst du auch einen Case bringen für Cristiano Ronaldo, aber.
Den kannst du auch für einen Messi bringen. Dann, wenn Cristiano Ronaldo und Messi, wenn du sozusagen.
Wenn du nach den Fußballer des Jahrestitel gehst, ist, glaube ich, sogar Ronaldo mehr.
Weltfußballer ist Messi mehr gewonnen.
Ja? Ist auch egal.
Da
will ich jetzt keinen Vergleich machen.
Das ist einfach krass, dass wir diese beiden Fußballer in einer Ära erlebt haben.
Ja.
Bei Pelé und Franz Beckenbauer waren die ersten Weltstars im Fußball. Deswegen stelle ich die nochmal über Messi und Cristiano Ronaldo.
Die besseren Fußballspieler sind, weil sich der Sport einfach so krass entwickelt hat.
Ja, genau. Punkt.
Lass mal einfach so stehen.
Ja.
Okay, aber jetzt haben wir, das war ein großes News-Segment, aber es ist halt auch einfach viel passiert und viel Spannendes passiert. Aber jetzt reicht's auch.
Jetzt reicht's. Jetzt kommen wir nämlich zu den Reviews und wir können jetzt endlich mal wieder unseren Jingle abspielen.
Hier kommt die NFL.
Hast du kurz Panik gekriegt? Ob du den falschen Knopf gedrückt hast? Du hast aber so hektisch dahin geguckt.
Nee, eigentlich nicht.
Nein.
Hab keine Panik mehr, bin in Ruhe selbst.
Ja, aber es ist spät, Tom. Es war ein langer Tag.
Ja, es ist wirklich, ey Leute. Ey, 16 Stunden Tage sind halt tough, ey.
Belastend. Größte Überraschung, Tom. What the fuck Moment, what the fuck Game, was auch immer. Hast du gedacht, what the fuck?
Die zweite Halbzeit von Patrick Mahomes war für mich what the fuck.
Ja.
Hätte ich nicht erwartet. Ich hab zwischenzeitlich gedacht, der ist verletzt.
Ja, ich auch. Ich brech das nochmal runter auf einen konkreten Moment. Und ich meine, der Pass kam an, aber die Entscheidung war untypisch für Mahomes. Und das war kurz vor der Halbzeit, wo sie es nochmal an die Goal-Line geschafft haben, der Bengals. Und noch 9 Sekunden hatten, noch ein Play rausbekommen haben. Incomplete, alles gut, dann waren es noch 5. So, und da muss ich schon sagen, also 5 Sekunden hast du halt ja wirklich nur Snap und Feuern.
Ja.
Wo ich mir so denke, würde ich schon als Coach nicht machen, Weil du musst ja direkt werfen und dann kommt ein Fehler und du wirst einen Pick. Weil du jetzt gerade diesen einen Safety da hast, halt nicht rumlungern sehen. Ne? Mhm. Hätte ich schon nicht gemacht. Ich hätte bei der Führung einfach das Field-Goal geschossen. Ne? Mhm. Gut, kann man aber, man hat Patrick Mahomes.
Genau,
wenn man es jemandem zutrauen kann,
kann man in 5 Sekunden.
Finde ich okay. Ne, in 5 Sekunden, genau. Ich wäre da vielleicht safe gegangen, aber bei Patrick Mahomes kannst du als Coach sagen, ja komm, traust du das zu, dann mach das. Aber dann wirft er halt den Pass seitlich auf Tyreek Hill, wo man auch schon gesehen hat, da sind zu viele Defense-Spieler um ihn herum. Also er muss jetzt schon wirklich einen richtig nice Move machen, weil Tyreek Hill fängt ja mal den Ball, hüpft ein Stück zurück, um zu gucken, was geht ab und geht dann nach vorne. Aber der muss jetzt schon einen rauszaubern, dass der das noch in die Endzone schafft. Ja, und der hat es nicht geschafft. Ja, und dann bist du damit 0 Punkten aus diesem Drive gegangen und so in die Halbzeit. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, du hast das bei Mahomes gesehen. Und danach war ja dann auch der Wurm drin. Und das war so ein untypischer Fehler. Weil das ist ja, und ich glaube in der Pressekonferenz danach hat er auch gesagt, ja, es war dumm und irgendwie war in dem Moment, habe ich nicht nachgedacht. War irgendwie,
ja
war kurz Blackout.
Ja, haben die Bengals eine neue Blaupause, wie man gegen Mahomes spielt in der zweiten Halbzeit, rausgefunden?
Ja, sie haben tatsächlich, ich habe da eine Statistik zugefunden, sie haben oft 8+ Spieler in die Coverage droppen lassen. So viel haben sie noch nie in die Coverage, also so oft haben sie noch nie so viele Spieler in die
so konsequent
Coverage droppen lassen. Also es war ein Season-High, 35% aller Passspielzüge in diesem Spiel. Und das hat funktioniert. Er war unglaublich schlecht, wenn 8+ Spieler in Coverage waren. 7 von 13 angebracht, 59 Yards, eine Interception, kein Touchdown, zweimal gesackt.
Man muss halt durchgehend sagen, sie haben halt, was krass war, wie gut die Kansas City Chiefs gegen eine Cover 3 sind, wenn halt die Cornerbacks irgendwie in Man gehen. Aber wie Probleme sie haben, wenn die Bengals halt Cover 2 Shells gespielt haben, also mit 2 tiefen Safeties gespielt haben und halt die Big Plays verhindert haben und dadurch halt Kansas dazu gezwungen haben, Play-by-Play auf dem Feld zu bleiben. Also immer im Kurzpassspiel maximal in die Midrange zu gehen, aber kein so das Big Play-Potenzial zu minimieren. Und da muss ich sagen, das haben die Bengals echt krass diszipliniert gespielt und echt gut gespielt.
Ja. Das, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber man muss jetzt halt auch sagen,
wir müssen von der zweiten Halbzeit reden. Wir reden von der zweiten Halbzeit. Ja. Da haben sie aber auch keine Cover 3 gespielt. Das haben sie halt einfach dann in der Halbzeit gelassen.
Ja. Wobei ich witzig fand, Andy Reid hat, als er gefragt wurde, ja, was war da los? Was haben denn die Bengals da adjusted? Da hat er gesagt, nein, nichts. Also die haben ein bisschen mehr Man-Coverage gespielt. Also das war jetzt die Aussage von den Reed. Ne? Also die haben ein bisschen mehr Man-Coverage gespielt, aber das war's. Mehr haben sie eigentlich nicht adjusted. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wann sie ihn das gefragt haben. Ne? Und da wird er. Aber es ist Andy Reid, ist der Head Coach. Er wird schon wissen, was er da sagt. Ja. Also so viel Adjustment gab's wohl nicht, die jetzt Mahomes komplett aus dem Konzept gebracht haben. Und mit 8+ Coverage, die Statistik bezog sich ja auch aufs ganze Spiel.
Ja.
Scheinbar. Hätten sie vielleicht in der ersten Halbzeit öfter machen sollen, weiß ich nicht, wie es jetzt verteilt war, aber scheinbar haben sie echt nicht viel geändert.
Also ja, sie haben halt auch, man muss halt bei solchen Sachen auch teilweise einfach sagen, es macht auch manchmal einen Unterschied, wie gut du executest. Ne? Also vielleicht haben die Bengals auch einfach in der zweiten Halbzeit besser und konsequenter ihre Technik gespielt und nicht sozusagen, dass sie halt erstmal den Rückstand gebraucht haben und dann gesagt haben, ja okay, fuck it, wir können jetzt ballen.
Ja. Aber die spielen ja aber auch vorher auf einem hohen Niveau.
Ja.
Und das würde ich so gelten lassen, wenn du so in der ersten Halbzeit, wenn jetzt Patrick Mahomes in der ersten Halbzeit so 2 Touchdowns, 2 Punts und dann in der zweiten Hälfte halt Punt, Field Goal oder so. Aber es war ja wirklich, die erste Halbzeit, das ging ja los. Das war ja pure Dominanz.
Ja, klar. Wir haben 21-3 geführt.
Ja, das war Touchdown, erster Drive, Touchdown, zweiter Drive, Touchdown, dritter Drive. Und wer da noch der 4. Touchdown bekommen, aber vielleicht nur das Field Goal, ne? Dann wäre es bei jedem Drive ein Score gewesen in der ersten Halbzeit. So, wenn wir uns die zweite Halbzeit angucken, Punt, Interception, Punt, Field Goal. Und bei dem Field Goal muss man sagen, wurde ihn ja schwieriger gemacht. Die waren ja relativ nah an der Goal-Line und dann kam Sam Hubbard.
Sam Hubbard mit dem QB Spy, der ja nicht mal geblitzt ist, sondern einfach gesagt hat, ja, okay, also so lange muss ich ihn jetzt hier auch nicht spyen. Also jetzt kann ich ihm auch entgehen gehen.
Ja, also QB Spy, ne, bedeutet, wir haben Auge auf Mahomes. Was macht er, falls er selber läuft?
Also er hat sozusagen durchgehend, er ist als Middle-Linebacker gedroppt und hat die ganze Zeit nur Mahomes im Auge gehabt und hat ihn sozusagen gespiegelt.
Genau, und er hat halt irgendwann den smarten Move gemacht und für sich entschieden, okay, Mahomes wird nicht mehr laufen. Und wenn Mahomes so viel Zeit hat, dann wird er jemand finden. Vor allem, wenn Kelce und Hill da rumlaufen, auch wenn Hill relativ also fast verschwunden ist in der zweiten Halbzeit, aber er wird jemanden finden. Und hat er für sich gesagt, okay, ich warte jetzt hier nicht, ob er läuft, weil selbst wenn er läuft, ist das nicht so gefährlich, wie wenn er jetzt nochmal 2 bis 3 bis 4 bis 5 Sekunden bekommt. Da war ja wirklich niemand. Also der hätte ja wirklich noch richtig Zeit gehabt.
Aber eine krasse Coverage der Bengals
auch. Ja, auf jeden Fall. Also das war bestimmt eine 8-Plus-Coverage.
Ja, definitiv.
Und dann ist Sam Hubbard runtergerannt. Und es waren ja auch, das war bestimmt 10 Yards.
Ja.
Weil Patrick Mahomes ja richtig weit zurückgedroppt. Beziehungsweise musste sich auch da so ein bisschen retten. Und dann den Tackle auch zu machen.
Und einen Fumble zu forcen.
Und einen Fumble
zu forcen. Also, Patrick Mahomes hat dabei den Ball verloren. Joe Tooney musste den wieder aufnehmen.
Ich meine, Mahomes muss ihn ja gesehen haben.
Ja.
Also er ist ja direkt straight auf ihn zugelaufen. Und da, also wenn ich noch an das Bills Chiefs Game denke, dass Mahomes es da nicht geschafft hat, irgendwie einfach einen Schritt zur Seite zu machen oder dem auszuweichen, das fand ich schon krass.
Naja, einmal Sam.
Sam Hubbard ist so gut gespielt, hat auch.
Richtig, er hat es richtig gut gespielt. Er ist selber ein krasser Athlet.
Ja.
Und Patrick Mahomes hat natürlich zeitgleich auch immer geguckt, ja, vielleicht kann ich den Ball noch irgendwie anbringen.
Ja, natürlich.
Das macht ja jemanden auch also einfach unbeweglicher.
Ja. Gut, sie haben das Field Goal noch geschossen, auch wenn es da ein bisschen weiter war. Ich glaube, 44 Yards. Ja, weiß ich nicht. Das war auch so ein Play, wo ich mir gedacht habe. Und dann, wenn wir die Interception in der Overtime nehmen von Patrick Mahomes. Patrick Mahomes hat 13 Sekunden gebraucht, um irgendwie 44 Yards gegen die Bills zu machen und einen Field Goal zu schießen. Er hat aber auch nur 13 Sekunden gebraucht, um den Ball zu intercepten.
Ja.
Incompletion Pick.
Was sagt uns das? Keine Relations zwischen zwei unterschiedlichen Spielen finden. Nur weil die haben gegen unterschiedliche Teams gespielt.
Ja, das hat ja jetzt damit nichts zu tun. Ich meine nur der Zeitvergleich. Wie schnell es beim Football gehen kann, darauf
hinausgehen.
Also wie schnell es sich ändern kann. Und man muss halt auch sagen, diese Interception war ein Gedicht.
Ja.
Jesse Bates hat das so überragend. Ich meine,
Bell
hat den Pick gefangen.
Ne? Bell hat den Pick gefangen, aber Jesse Bates hat das Plays gemacht. Er ist vorn hinten, hat einfach dann nur den Ball gespielt.
Perfekt die Hand dazwischen bekommen, im Sprung. Ja. So wild, das war das perfekte Play.
Ja,
definitiv.
Also. Besser kannst du das in dem Moment nicht spielen.
Ja.
Also es war einfach nur krass. Und dass
es dann gepickt wird, ist halt Glück, dass von Bell da zufällig genau in
der
Position steht, der Ball genau so.
Das hat es noch perfekter gemacht.
Deflected wird, ne, und dann fängt er halt den Pick.
Ja, aber
ja, krass. Das war schon crazy. Das war schon wirklich crazy.
Hatte ich irgendwas über, also die Chiefs, also oder Hill hatte ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen enttäuscht, hatte ich bei den Bengals ein bisschen was enttäuscht?
Bei den Bengals, ich gehe noch mal auf die Chiefs ein, was mich da so ein bisschen enttäuscht hat, dass sie nicht ganz an Burrow rangekommen sind. Sie haben Pressure generieren können,
ja, genau.
Aber sie haben es nicht zu Ende spielen können.
Das ist das, was ich mit Execute gemeint habe. Wir hatten heute eine lebhafte WhatsApp-Diskussion und Tobi wollte nämlich den Bengals den Football-Quark Star of the Week geben und da bin ich instant ausgerastet.
Nein. Also, nicht den Bengals, sondern der Bengals Offensive Line.
Ja.
Mit dem Wissen, dass sie immer noch nicht gut sind, aber sie haben diese Woche 0 Sacks zugelassen. Letzte Woche waren es 9.
Richtig.
Das verdient ein Fleißbienchen.
Ja, es kriegt eine Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen, aber man muss auch immer rechnen, die Titans hatten eine überragende Sack-to-Pressure-Rate. Die hatten irgendwie 15 Pressure und davon haben sie halt 9 Mal gesackt. So, ja. Die Quote ist halt krass. Und sie haben knapp über 30% Pressure an sich generiert, was auch gut ist. Aber davon halt 9 Sacks zu generieren, ist überragend und exorbitant gut. Die Kansas City Chiefs haben auch über 30% Pressure generiert, haben aber nicht gesackt. Das heißt, dass die Bengals keinen Sack zugelassen haben, lag nicht an der Leistung der Bengals, sondern lag an dem Unvermögen, nenne ich es jetzt einfach mal, der Chiefs.
Ja. Für die Chiefs bedeutet es aber faktisch durch keinen Sack, keinen Raumverlust beim Play.
Ja, klar, so, einfach nur Druck. Und gegen Druck war Burrow halt gut. Gegen
Druck ist Burrow stark. Und man kann die Spiele auch nicht vergleichen, weil die Titans extrem gut über außen kommen.
Ja.
Ne? Und Isaiah Prince, der Backup-Tackle.
Ja.
Ja, da gegenüber einen Simmons, einen Dupree, einen Landry. Es tut weh. Und die Chiefs haben ihren besten Mann in der Mitte.
Ja, mit Chris Jones. Und Melvin Ingram spielt eine starke Saison. Ja, aber er ist nicht mehr der Melvin Ingram, der 2016 war.
Ja, er ist älter geworden. Er ist wichtig. Er war wichtig für diese Defense.
Ja.
Und er war ein Stück weit Anlass für den Turnaround, den sie Midseason hatten, der aber auch nur Midseason war.
Genau.
Über eine Spanne von 8 Spielen oder was das war. Danach ist die Defense auch wieder schlechter geworden. Das muss man dazu sagen. Aber er war der Grund, warum in diesen 8 Spielen die Defense auch mal funktioniert hat. Und dadurch, ich meine, 8 Spiele ist schon eine Menge.
Ja.
Und die haben es dann halt möglich gemacht, dass sie auch in die Playoffs kommen. Also ist schon super wichtig, aber er ist halt trotzdem kein Simmons. Er ist kein Nick Bosa oder was weiß ich.
Ja. Miles Garrett.
Miles Garrett. oder noch eine Menge andere Edges, die vor ihm kommen.
TJ Watt.
Ja, beide Edges auf der anderen Seite bei den Bengals kommen vor ihm. Hubbard und Hendrickson. Ja,
also
er ist wichtig für diese Defense, aber es ist ein Unterschied, ob du Simmons, Dupree, Landry oder ihn über Edge rushen hast.
Richtig.
Also das hat mich, also hättest du mir vor dem Spiel gesagt, dass Patrick Mahomes öfter gesackt wird als Joe Burrow, hätte ich nach letzter Woche gesagt, no way. Aber Mahomes wurde halt viermal gesackt. Zweimal von Hubbard, ne?
Und das eineinhalb Mal von Hendrickson. Das ist das mental natürlich auch immer ein Ding. So ein Pressure generiert, das sehen ja auch, siehst du ja sozusagen, klar, beeinflusst das Spiel und das ist wichtig. Das ist, also Pressure generieren ist wichtig. Aber mental gesehen, wenn du gesackt wirst, ist das nochmal ein Triumph für die Defense.
Ja. Und weißt du, was mir bei den Chiefs auch nicht gefallen hat? Wenn wir nochmal über die Defense sprechen. Und auch ein Stück weit über die Line und dann halt auch über die Mitte, wo nun mal Jones steht. Wir hatten gesagt letzte Woche, dass die Bengals den Run etablieren müssen. Jetzt Mahomes vom Feld halten, das können sie besser als die Chiefs. Sie können ein bisschen besser laufen, weil sie einfach den besseren Back haben in Joe Mixon. Und Kansas City konnte den Run nicht so richtig stoppen. Ich meine, man erwartet von den Bengals jetzt nicht, dass sie einen Running Back haben, der für 140 Yard läuft, weil es ist eine Passing Offense. So, das heißt, wenn Joe Mixon 88 Yards hat, ist das trotzdem nicht schlecht, weil er hatte 4,2 Average und er hat 21 Attempts bekommen.
Und man muss halt rechnen, was man halt rechnen muss, in der Regular Playtime hat er einen Schnitt von 3,9 Yards pro Carry, genau. Der dann besser geworden ist, dann sogar noch in der Overtime.
Genau, und darauf wollte ich hinaus, in der Overtime, was war mit der Defense los? Joe Mixon konnte laufen ohne Ende.
Ja, da war, genau, das hat seinen Schnitt jetzt ein bisschen nach oben gezogen, weil sonst war er knapp unter 4 Yards. Was aber, er war bei halt 3,9, was halt genau ausreichend ist für ein Etablieren des Runs.
Genau.
Ich glaube, die waren müde. So würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, oder da hat der letzte Wille irgendwie gefehlt. Ich habe bei den Bengals wirklich in der zweiten Halbzeit und dann in der Overtime gedacht, ja, die wollen dieses Spiel gewinnen. Und die werfen jetzt alles, was sie haben, da rein.
Ja. Naja, das ist halt diese Mentalität, wenn du weißt, ey, unsere Stadt kommt nicht so auf den. Wir sind hier nicht die letzten 3 Jahre im AFC Conference Championship geworden und jetzt im Game vierten. Gewesen und jetzt im vierten. Naja, das können die Bengals nicht sagen. Da sind die Chiefs vielleicht. Das ist so küchenpsychologisch, aber will ich mich jetzt gar nicht. Also, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall dadurch, dass sie mit Joe Mixon laufen konnten, hatten sie halt Time of Possession mehr als die Chiefs. Mehr als die Chiefs. 35, fast 36 Minuten, die Chiefs 29. Und das ist am Ende in so einem Spiel mit so zwei starken Quarterbacks entscheidend.
Wenn man gerade bedenkt, dass die anderen Statistiken wie Total Yards oder Yards per Play oder Passing Yards an sich oder sogar Total Drives und sogar Total Plays, waren sie alle, das war alles gleich. Sie hatten einfach nur 5 Minuten länger den Ball.
Ja, und das ist dann entscheidend. Ja. Du hast mir ja gefragt, was mich bei den Bengals so ein bisschen Sorgen macht. Also die Offense war gut und viele reden über Joe Burrow, weil er nun mal der Quarterback ist, weil er polarisiert und weil er auch gut ist.
Und weil er ein Leader ist.
Und gut für die Medien funktioniert, wenn er eine Zigarre pafft oder mit der Diamantenkette da sitzt. Ne? Also,
ich fand die Aussage richtig geil, ich verdiene so viel Geld, natürlich sind die echt.
Ja, weißt du, so ein richtig langweiliges Ohio-Leben irgendwo, ne? In so einem richtig langweiligen Leben irgendwo und dann sitzt halt er da mit der Diamantenkette. Ja. Das macht es dann noch interessanter irgendwie. Also Megatyp, keine Frage, völlig verdient. Aber dieses Spiel hat die Defense gewonnen.
Ja.
Und was mir ein bisschen Sorgen macht, die Offense struggelt ein bisschen. Das liegt natürlich auch an der O-Line.
Ja.
Ne, natürlich, ohne O-Line kannst du nicht laufen und O-Line hat dein Quarterback keine Zeit. Mhm. Aber sie müssen sich schon wirklich sehr hart auf ihren Kicker verlassen. Mein McPherson hat 4 von 4 Field Goals in allen 3 Spielen gemacht.
Sag mal 4 von 4 Field Goals 4-mal schnell hintereinander.
4 von 4 Field Goals, 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 4 von 4 Field Goals.
Wisst ihr was, dabei hat Tobi halt auf eiskalt einfach die Augen zugemacht.
Habe ich gerade voll den epileptischen Anfall
bekommen. Also das war ein bisschen witzig zu sehen.
Ja. Und jedes Mal war aber auch eins dabei, was mindestens 5, also er hat nicht nur diese Lümmeldinger da irgendwie von 15 Yards hat durchgesemmelt. Nein, da war auch jedes Mal eins mit 50 plus dabei und Game-Winner 2-mal.
Ja.
Und das ist ein Rookie, 5. Runden-Pick. Erster und einziger Kicker, der gedraftet wurde dieses Jahr. Zu Recht.
Zu Recht.
So wichtig ist ein Kicker.
Der Pick war auf jeden Fall gut. Ich muss halt sagen, ich finde die Bengals Offense, ehrlich gesagt, ich finde die Spieler mega. Ich bin wirklich ein Fan von den Bengals und von den Einzelspielern. Aber sie verlassen sich für mich zu sehr auf individuelle Klasse. Für mich ist diese Offense nicht gut designed.
Ja,
also sie hilft den Spielern, die gut sind, nicht in die besten Spots zu kommen, sondern das heißt so, ja Higgins, du sorgst jetzt hier für ein bisschen Separation mit deinem Route Running. Chase, du gewinnst bitte dein One-on-One. Boyd, er läuft dahin, wo Platz ist. Uzoma
verletzt. Riesenverlust für dieses Team.
Definitiv, jetzt verletzt. Ja, und Burrow, ja, im Zweifel werft das Ding zu Chase. Wenn du nicht sicher bist, mach das. Ansonsten guck einfach ein bisschen rum.
Ja, Chase an die Sideline.
Ja.
Ja, spiel ein bisschen mit der Auslinie, platzieren hoch. Chase kriegt den schon irgendwie, so wird es auch kein Pick.
Ja.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Also die Offense hat unglaublich viel Potenzial, aber ich finde nicht, dass sie es abgerufen hat in den letzten beiden Spielen.
Ja, kann an der O-Line liegen, kann, ja, aber, also ist, ja, kann aber auch an den Play-Designs liegen, glaube ich. Also da würde ich sie jetzt einfach kritisieren. So wie ich, die Chargers habe ich auch kritisiert dafür, dass sie die Stärken von Herbert nicht genutzt haben. Sage ich, dass sie die individuelle Klasse ihres, dass die Bengals die individuelle Klasse des Receiving Corps nicht richtig nutzen.
Ja. Ist der OC der Bengals irgendwie in einem Coaching-Gespräch?
Schon nein,
mal seinen Namen. Ja, nein, das hat ja einen Grund. Richtig. Weil man könnte jetzt ja sagen, boah, was für ein Turnaround, ja, die Bengals hier hingelegt haben. Ja. Zach Taylor ist jetzt 3 Jahre da. In seinem ersten Jahr war mit zwei, ist er da mit 2 Siegen rausgegangen. Im nächsten, ja, mit 4. Und jetzt ist er im Super Bowl. So, also da könnte man jetzt auch sagen, okay, der OC, wer ist denn der OC? So, ne, die Offense, ja, mit Joe Burrow und so. Ne, aber habe ich bis jetzt noch nicht gehört, seinen Namen in diesen,
ich auch nicht,
Konversationen.
Also, und ich würde ihn da halt auch nicht sehen.
Ja, ich halt auch noch nicht. Das, also die Offense hat unglaublich viel Potenzial, aber sie rufen es noch nicht so richtig ab. Es ja, reicht, aber ich glaube, da schlummert noch so viel.
Das glaube ich auch. Wenn die jetzt nochmal so einen Offense-Coordinator kriegen.
Ja. Worüber der, reden wir hier? Also wer von uns hat die Bengals im Super Bowl gesehen? Wer Hand aufs Herz.
So, also ich habe mich halt gehärtet, ich hätte denen halt zugetraut, dass sie in die Playoffs kommen. So, das, ja, das ist das Maximum, genau, gewesen, was ich ihnen zugetraut habe. Und ich freue mich halt jetzt. Und ich habe das Spiel richtig getippt. Wollte nur gewinnen.
Nee. Ja, ich nicht. Ja. Around the NFL-Podcast? Ja, ich glaube. Und da haben sie auch gesagt, 30 Media-Experten sind wir hier und niemand hat von uns mit Season gesagt, dass die Bengals überhaupt in die Playoffs kommen. Weil da hatten, ja, die so Two-Game-Losing-Streak und lief nicht so. Ja, jetzt sind sie hier. Niemand hat vor der Season gesagt, die Bengals haben Potenzial.
Ja.
Aber Joe Burrow muss erstmal von der Verletzung zurückkommen. Das ist nicht so einfach. Und es ist noch nicht das Jahr.
Genau.
Aber scheiß drauf, es war das Jahr. Und wenn wir jetzt sagen, die Offense ruft halt nicht in jedem Spiel Patrick Mahomes-Niveau ab. Und by the way, Patrick Mahomes war dieses Spiel schlecht in der zweiten Halbzeit, ja, unterirdisch.
Und zusammen, ja, sie haben es, die Offense schafft es, Plays zu machen, wenn sie gebraucht werden. Irgendwie, es reicht halt jedes Mal aus.
Ja.
Sie liefern halt genau das, was sie brauchen.
Aber es ist halt noch nicht die Offense, wo man sagt, ja, Patrick Mahomes-Offense die letzten 2 Jahre, ja, scheiß drauf, was die Defense macht.
Ja.
Und selbst Special-Teams-Fehler können wir verzeihen, weil diese Offense scored gefühlt jeden Drive. So, das sind die Bengals noch nicht.
Nein.
Das werden sie sein.
Irgendwann vielleicht.
In den nächsten Jahren, glaube ich, wirklich. Jetzt noch nicht, aber obwohl sie noch nicht so weit sind, sind sie trotzdem jetzt hier. Und das ist einfach krass. Und ich glaube, das ist viel Wille.
Ja.
Guter Spirit im Team. Eine völlig unterschätzte Defense.
Ja.
Meine, die ist, Avusier ist krass.
Und dieses Ganze, die spielen das ganze Jahr über schon richtig, ja, gut.
Also Bell ist krass.
Also da muss ich halt echt immer wieder sagen, die haben halt durchgehend gesagt, hey, ja, endlich konnte sich Burrow auch auf seine Defense verlassen. Er kann sich das ganze Jahr aber schon über seine Defense verlassen. Ja, die haben mal ein Spiel irgendwie mal 40 Dinger reingekriegt, ja, aber das hat jede Defense mal, das ist dann auch Matchup-abhängig. Aber ansonsten war diese ganze Defense durchgehend Top 10 eigentlich.
Ja.
Zwar nicht Top 3, aber so Platz 7, 8 war die Defense durchgehend.
So dass der QB kein Recht hat zu sagen, es lag an der Defense.
Genau.
So gut waren sie.
Richtig, und sie waren halt so, dass man wirklich sagen kann, sie sind eine gute Defense.
Ja, ja. Und die, ja, D-Line. Und
Avusi war krass.
Avusi ist richtig krass. Gut. Was für eine gute Verpflichtung. Auch Von Bell.
Ja.
Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Letztes Jahr, ne? Ja. Mega-Verpflichtung. Jesse Bates ist ein All-Pro.
Hendrickson
13,5 Sacks von den Saints gekommen. Richtig. Mega-Verpflichtung.
Und da hätte ich noch gedacht bei den Saints, ja, okay, hat von Cam Jordan profitiert.
Ja.
Anscheinend nicht.
Ja, und bei den Bengals profitiert aktuell noch Hubbard von ihm.
Ja,
so,
genau.
Würde ich es eher so rumsehen, ne? So, Hubbard ist auch stark. Die Jerida ist ein Anker in der Mitte.
Ja.
Die Linebacker, gut, die haben Logan Wilson, was willst du machen?
Richtig, also wenn du Logan Wilson hast, hast du auch halt natürlich auch eigentlich.
Ja, mach dich gleich 10 Spots höher. Ja, also von daher, und dazu halt überragende Special Teams, vor allem den Kicker.
Ja.
Und wenn du dich auf den Kicker verlassen kannst, du kannst ja ganz anders in das Spiel reingehen. Guck mal, nehmen wir den Super Bowl. Gay von den, ist Gay, ne? Kicker von den Rams? Ja, ich meine, also er heißt
Gay. Ich sage jetzt einfach mal.
Ich meine ja, nicht so wichtig, aber ich meine ja. So, der hat einen Kick verkackt. Der hat auch 2 wichtige am Ende getroffen, das darf man nicht vergessen, aber er hat auch einen Kick versemmelt. So. Und ich würde mit einem sicheren Gefühl in die Playoffs, ins Finale gehen, in den Super Bowl, wenn ich McPherson mein Kicker wäre.
Ja.
So, das kann entscheidend sein, wenn du wirklich so einen 4. Versuch hast und du denkst, spiel ich lieber aus, ist zu weit für meinen Kicker. Oder du denkst, nee, komm, die 3 Punkte kann mein Kicker holen, nehme ich mit.
Ja.
Es schadet nicht, sich auf den Kicker verlassen zu können, und die Bengals können sich auf jeden Fall auf ihren Kicker verlassen.
Der ist krass.
Und was hat der, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Tony Romo hat das, glaube ich, kommentiert. Und ich weiß nicht, wer der andere Typ war, aber der hat was Betreffendes gesagt. Er hat halt noch keine Battle Scars, also er hat noch keine Wunden, die an ihn nagen als Kicker. Ja. Und ja, er kann doch mit viel Selbstvertrauen da rein. Der hatte noch nicht dieses eine Spiel, wo er den entscheidenden Kick verkackt hat. Ja. Das hatte er noch nicht. So, deswegen geht er da so unbedarft dran.
Und das ist halt, das ist eine Stärke.
Ja, ist eine Stärke. Mal gucken, wie es ist, wenn dann das erste Mal der Kick kommt.
Ja.
Ich hoffe für die Bengals, dass es nicht nächste Woche ist.
In zwei Wochen.
Zwei?
Jetzt ist ja erstmal.
Jetzt ist Pro Bowl und dann nächste Woche ist auch Super Bowl.
Ja, okay. Ja, so kannst du es natürlich rechnen.
War ein langer Tag, Tom.
Für mich ist Anfang, jetzt ist Anfang der Woche und es sind noch 12 Tage bis zum Super Bowl.
War ein langer Tag.
12 Tage sind für mich eher 2 Wochen als eine.
Hast du noch was Abschließendes für die Bengals oder die Chiefs?
Für die Bengals nicht. Wir müssen bei den Chiefs jetzt natürlich auch drüber sprechen. Was müssen die in der Offseason tun? was mich nämlich endlich interessiert ist, die Bengals haben ja einen Weg gefunden, die Chiefs ineffektiv zu machen. Und das hat es die letzten 4 Jahre nicht gegeben. Müssen die Chiefs jetzt ihre Offense weiterentwickeln und vielleicht einen höheren Floor entwickeln im Running Game? Weil die O-Line dazu haben sie. Sie haben mit Creed Humphrey und Joe Tooney wahrscheinlich mit die beste Interior-Line. Orlando Brown wird einen Vertrag kriegen, die linke Seite ist safe.
Ich bin immer noch ein Riesenfan davon, dass die Kansas City Chiefs im Draft richtig auf Running Back gehen. Wenn die einen Running Back haben, der ihnen richtig gut gefällt, dann ist das für mich das Team, was First Round auch einen Running Back draften darf.
Also die, ja, also
so ein Downhill-Runner, weil das fehlt denen.
Das sind sie für mich nicht. Für mich sind sie ein Team, was einen Wide-Out-Receiver verpflichtet oder einen Right-Tackle verpflichtet. Und die, da sehe ich den Positions-Value einfach höher in der ersten Runde. Also für mich O-Liner oder Receiver.
Du verlängerst einen Running Back nicht unbedingt, wenn sein Rookie-Vertrag ausläuft. Aber die Kansas City Chiefs sind halt immer noch im absoluten Win-Now-Mode. So, also auch nächstes Jahr werden die wieder ein Faktor sein. Und wenn dann der Running Back der X-Faktor sein kann, ja, dann scheiß drauf, dass die Position vielleicht langfristig gesehen auf die nächsten 10 Jahre nicht so wertvoll ist.
Aber du hast halt Number One Receiver. Aber du hast halt gerade keinen guten Right Tackle. Ja, und du hast halt keinen klassischen Right-Out-Receiver.
Ja.
Der fehlt dir auch. Also das sind halt für mich die größeren Needs als ein Running Back.
Aber du hast ja eingangs gefragt, was die Chiefs jetzt machen müssen. Und das ist definitiv ihr Running Game zu stärken.
Und
dafür brauchen sie einen Running Back. Ist ja jetzt egal, wo sie draften. Aber ich wünsche mir, dass sie auf irgendeine Art einen krassen Running Back holen, der ein bisschen mehr Downhill ist. Edward Helaire ist nicht schlecht, aber ist halt niemand, den du durchs Einser- oder Zweierloch jagst und sagst, hier, nimm mal den Kopf runter und baller da mal durch. So, ne? Das ist auch McKinnon nicht, der mir übrigens sehr gut gefallen hat, der auch viel mehr Snaps bekommen hat.
Ja, der war auch gut. Also der war auch gut, aber das ist auch nicht sein Spielertyp. Genau. Aber ich glaube, so ein Downhill-Runner, den findest du halt auch dritte, vierte Runde. Aber was sagst du zur Secondary beispielsweise? Also weil Snead kann ja eigentlich auch nicht die Antwort sein in der Secondary.
Naja, Snead ist schon, er hat auch ein krasses Play gehabt.
Der ist gut.
Ein auffälliges Play, sagen wir es mal so. Cornerback, wenn sie auffällige Plays haben, ist prinzipiell erstmal nicht so gut, aber in dem Fall war es gut.
Er hat auch 10 Tackle gemacht. Also
Tackle ist so eine Statistik beim Cornerback, wo man aufpassen muss, weil wenn er die ganze Zeit nur tackelt, heißt das, er hat seine Coverage verkackt.
Ja, aber der war halt auch, der Snead ist der einzige Corner, der da rumgeschoben wird, der mit dem wirklich gearbeitet wird.
Ja,
der Rest wird eher versucht zu verstecken.
Genau, ich meine ja nur, ne? Also wenn er seine Tackles natürlich, weil er geblitzt hat oder runtergezogen ist oder den Run gelesen hat als Corner, nice. Na, wenn er natürlich die ganze Zeit nur seinen Receiver tackelt, weil der den Ball fängt, nie so nice. Aber ich finde Snead gut. Aber es ist jetzt nicht der Number One Cornerback.
Genau.
So, dann hast du Tyrann Mathieu, das ist der beste Spieler in der Secondary. Ja, aber für wie lange noch?
Und ich weiß gar nicht, ob Snead nicht mittlerweile besser ist.
Ja, vielleicht ist er das.
Weil weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wen ich da besser finde.
Ja, und Mathieu hat halt auch eine Verletzungsgeschichte.
Genau. Ne?
Muss man auch ist dazu halt ein Leader, sagen.
Aber wen haben die auf dem Linebacker?
Bolton.
Der ist gut,
Der ist wirklich gut, wenn man bedenkt, dass er ein Rookie ist.
Ja.
Ne? Und wenn du mal die Odds anguckst für wer wird Defensive Rookie auf so hier, dann ist das natürlich Micah Parsons, machen wir uns nichts vor. So, aber er ist immer noch Platz 3 oder 4.
Ja, der ist gut, aber wen haben sie noch?
Ja, danach wird es dünn. Aber wer hat mehr als Maxim, also wer hat richtig viele Superstar-Linebacker?
Die Patriots.
Ja, die Patriots. Okay.
Die Vikings?
Alt. Noch so ein bisschen alte Schule.
Ja.
Ja, schon ältere Linebacker.
Die
ich glaube, das wird sich richtig wandeln, die Linebacker-Position. Ich kann die Linebacker-Position nicht bewerten, weil das ist, glaube ich, gerade eine der Positionen, die am stärksten im Wandel ist.
Ja, also du spielst halt mittlerweile mit einem richtigen Linebacker und der andere ist halt ein bisschen zu schwerer, langer Safety, der halt Offball-Linebacker spielt.
Ja, genau. Ne, weil es wird halt immer schneller. Bis sich das dann irgendwann wieder zurück, Jon hatte das doch in unserer Sonderfolge auch irgendwo gesagt, dass das eine spannende Entwicklung in der NFL ist. Ne, von den Ray Lewis und Brian Urlachers zu den Micah Parsons, Isaiah Simmons, so einen Hybriden, bis die gegnerischen Offense dann mal wieder erkennen, okay, gut, Spread Offense funktioniert nicht mehr so, die Linebacker sind viel zu athletisch, aber sie sind leichter. Na gut, dann ändern wir halt unseren Gameplan und jagen wieder alles durch die Mitte. Naja. Und dann entwickelt es sich wieder zurück zu den Ray Lewis und den Brian Urlachers, was ich nicht glaube, aber es ist interessant zu sehen.
Es ist definitiv interessant zu sehen und du siehst die Verbindung ja dieses Jahr schon, dass viele wieder mit einem sechsten O-Liner spielen, wenn sie dann wirklich laufen wollen. Die Patriots auf einmal die schwerste O-Line hatten von der ganzen Liga, weil sie dann gesagt haben, ja okay, Trent Brown wird jetzt unser sechster O-Liner und dann schicken wir jetzt mit Stevenson einfach dahinter noch einen Downhill-Runner. Ja. Und wir haben mit Jacob Johnson auch noch einen Fullback. Ja, let's go. Der Downhill-Runner kriegt jetzt auch noch den Vorblocker.
Dann outmuscle'n wir halt einfach unseren Gegner.
Richtig. Auch das kann eine Variante sein. Das ist spannend.
Ja, wenn die Linebacker zu leicht werden, macht das Sinn.
Aber genau, ist halt die Frage, ist das ein Weg, den die Chiefs eingehen können? Wäre ja krass, wenn sie ein krasses Run-Game hätten.
Nein, also bei denen wird das immer nur komplementär sein, das Run-Game. Ja. Aber da muss es besser werden, weil auch in diesem Spiel hat sich wieder gezeigt, ja klar, die Bengals sind kein Running-Team aktuell, aber trotzdem, das Running-Game war ein bisschen besser etabliert als von den Chiefs und das ist in so einem Spiel halt dann im Endeffekt entscheidend. Du hast es schon gesagt, in vielen Statistiken gleich, nur Time of Possession. Ja. Du hast mehr den Ball und du konntest Mahomes öfter vom Feld halten. Wobei in der zweiten Halbzeit war es gar nicht so wild. Ja. Ob er auf dem Feld stand oder nicht, leider. Ja, also die Chiefs, man darf sich nicht von dieser einen Phase blenden lassen, wo die Defense gut war.
Ja, der Kader ist gerade nicht ausgeglichen.
So. Genau, weil die Defense war auch phasenweise echt schlecht.
Ja, genau.
Am Anfang war sie richtig schlecht, dann war sie gut, dann war sie wie
dann war
maximal
sie,
okay.
Genau, dann war sie halt wieder nur okay. Aber man hat sich halt dann von der guten Phase blenden lassen und hat halt gedacht, die Defense wäre gut. Aber das ist sie nicht.
Ja, und du siehst, was passiert, wenn Patrick Mahomes ausfällt.
Genau.
Für die Chiefs. Die Chiefs sind Patrick Mahomes. Ja. Und so. In der zweiten Halbzeit war Patrick Mahomes nicht Patrick Mahomes.
Richtig. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel.
Haben wir eigentlich gesagt, wie das ausgegangen ist? Die Bengals haben 27-24 gegen die Chiefs gewonnen.
Ja, ich glaube, wir haben es gesagt. Doppelt. Bin mir manchmal auch nicht sicher, deswegen.
Ja. Dann fangen wir bei dem zweiten Spiel doch direkt mit dem Score an. Ja. Und das Spiel haben die Los Angeles Rams mit 20-17 gegen die 49ers gewonnen, obwohl sie im vierten Quarter zu Beginn mit 10 Punkten hinten lagen.
Genau, 17-7 haben sie hinten gelegen. Heißt das für Kyle Shanahan, dass er enge Spiele nicht gewinnen kann? Ist jetzt natürlich eine böse These, aber es ist jetzt schon häufiger vorgekommen, dass er wichtige Spiele nach Führung verliert.
Ich glaube, er hat sich eher gedacht, oh, ich kann mit Garoppolo einfach nicht gewinnen. Was auch nicht stimmt, weil irgendwie der Rekord mit Jimmy G ist 35-10 oder so.
Und mit Matt Ryan hat er sowas auch schon verloren.
Ja, weiß ich nicht. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich halte Kyle Shanahan wirklich für einen überragenden Coach. Ich glaube, das Problem war tatsächlich der 49ers. Sie konnten Jimmy G nicht entlasten. Das war ein wichtiger Gameplan in diesem Spiel. Und sie konnten es nicht durch den Lauf. Mitchell war kein Faktor. Mitchell hatte 11 Läufe für 20 Yards. Das ist Average von 1,8. Also das Run-Game war nicht existent. Deebo Samuel hatte 7 Läufe für 26 Yards mit durchschnittlich 3,7. Also nur 18 Running Attempts.
Ja.
Das hat nicht funktioniert. Das heißt, du musst Jimmy Garoppolo den Ball in die Hand geben. Und dann ist Matthew Stafford der bessere Quarterback. Und eine andere Art, Jimmy G zu entlasten, ist es, den Tight End zu bespielen, ihn über die Mitte zu schicken, kurze Pässe, Stick Routes, ne, schnelle Outs, schnelle Ins, was auch immer. Mhm. Und Kittel hatte 2 Catches für 27 Yards. Gut, und ein Touchdown, aber er wurde nur 2-mal angeworfen. Also all deine Möglichkeiten, das Spiel für Jimmy G einfach zu halten, indem du läufst oder halt das Spiel kompakt hältst und er nicht hier die Wideouts deep anwerfen muss, hat nicht funktioniert.
Ja, du musst halt ganz halt die Stärken, den schnellen Release von Jimmy G konntest du halt nicht ausspielen. Wenn du dir die Teamstatistiken anguckst, ne, bei Bengals gegen Chiefs habe ich die ganze Zeit gesagt, oh, die krass, die waren gleich von den Statistiken her. Das waren zwei Teams auf Augenhöhe. Ich finde, wenn man sich die Teamstatistiken anguckt, merkt man erst, wie viel besser eigentlich die Rams waren. Die hatten 9 First Downs mehr, sie hatten total über 100 Yards mehr, sie hatten 26 Total Plays mehr und 11 Minuten mehr den Ball. Das Einzige, was man ihnen halt vorhalten kann, ist, dass sie in der Red Zone nicht effektiv waren. Dann haben sie nur 2 von 6 wirklich verwandelt. Das heißt, wenn die Rams hier auf einmal in der Red Zone, sagen wir mal, 4 von 6 machen, dann ist das hier ein deutliches Spiel.
Ja.
Also für mich waren die Rams einfach besser.
Und da haben sie halt auch das Glück, dass sie gegen ein Team spielen, was sowieso Scoring-Probleme hat.
Genau.
Also die 49ers haben im letzten Spiel mit der Offense gar kein, also sie sind gegen die Green Bay Packers weitergekommen, ohne einen Touchdown mit der Offense zu scoren.
So.
Ne, das war nach einem Punt-Block der Touchdown. Und in der Wildcard-Round hatten sie 2 Rushing-Touchdowns und jetzt hatten sie zwar 2 Passing-Touchdowns, aber das sind 4 Touchdowns in 3 Playoffs-Spielen.
Richtig.
Und dann ist das das Glück. Also die Rams, dass sie in der Red Zone nicht scoren konnten, gegen den anderen Gegner.
Ja, könnte das ein Problem werden.
Wäre das gefährlich.
Richtig. Gegen ein Team, was auch scoren kann, ist das gefährlich.
Ja.
Was effektiv scored und halt Red Zone-Waffen hat. Deswegen kann jetzt beispielsweise gegen die Bengals interessant werden, weil die können scoren.
Ja. Und Joe Burrow ist nicht Jimmy Garoppolo. Richtig. Und was mir bei, ich meine, Jimmy Garoppolo hatte kein, statistisch gesehen, kein unterirdisches Spiel. Also
das war okay.
Completion Percentage war mies, 16 von 30 ist schlecht.
Ja.
Ne, aber 232 Yards, 2 Touchdowns, 1 Pick. Der Pick, da muss man sagen, den musste er schmeißen und dann war es Pech. Ja, aber sonst wäre es Vierter und was weiß ich wie lang gewesen, dann wäre das Spiel auch durch gewesen.
Also sein QB-Rating war in Ordnung. Also die Bälle, die er nicht angebracht hat, die waren, es war okay, dass er die nicht angebracht hat.
So. Also er wird zu Unrecht komplett zerrissen.
Ja.
Also wenn du bei Instagram dich einloggst und gehst auf irgendeinen Meme-NFL-Account, dann ist also überall. Und das finde ich zu krass. Einer war, das ist wie wenn man Madden zockt und erstmal den Knopf auf den Controller sucht. So. Ja. Also, fand ich gar nicht so extrem, dass er jetzt so lange für sein Release gebraucht hat. Was man ihm aber ankreiden muss, die hatten ja die Chance zu gewinnen. So, nach dem Rams Field Goal stand es im 4. Quarter 17-17.
Ja.
Da war ja noch alles drin. Da war noch genug Zeit und die 49ers haben den Ball bekommen. Idealerweise scorest du am Ende und nimmst viel Zeit von der Uhr. Was haben sie geschafft? 3 Plays für minus 5 Yards innerhalb von 23 Sekunden. Punt.
Ja.
So,
das ist einfach nicht smart.
Das ist halt einfach nicht smart. Da hast du extrem viel Zeit verloren. Und das ist dann so ein Drive, da unterscheiden sich die Quarterbacks, die gut sind, von denen, die schlecht sind. Weil hier möchte ich jetzt im 4. Quarter, möchte ich einen Quarterback haben, der jetzt den Ball in die Hand nimmt und ihn jetzt bewegt. Das konnte Jimmy Garoppolo nicht. Und das konnte er auch nach dem 2. Rams Field Goal nicht, wo es dann 20-17 stand. Weil dann waren es wieder nur 3 Plays. Ja, es war relativ nah an der eigenen Goal-Line. Aber es ist ja trotzdem keine Ausrede. Und Tom Brady marschiert dann trotzdem.
Ja, und vor allem
hat den Killerinstinkt.
Und vor allem jeder geht dann noch davon aus, ja, okay, Tom Brady hat den Ball, es sind noch 2 Minuten zu spielen. Sie werden gewinnen.
Ja, genau. Bei Jimmy Garoppolo hat das wahrscheinlich niemand gedacht.
Ja.
Außer Die Hard 49ers-Fans. Selbst die wahrscheinlich am wenigsten.
Ja.
So. Was waren es? 3 Plays, minus 3 Yards, 37 Sekunden und eine Interception am Ende.
Mhm.
Das heißt, in den 2 Drives, die entscheidend waren, haben sie minus 8 Yards gehabt und 6 Plays. Und nicht mal eine Minute von der Uhr genommen.
Ja.
So.
Ey, also das kann man...
Stimmt nicht, genau eine Minute.
Aber da kann man halt auch wirklich wenig gegen sagen. Wenn das Run-Game nicht funktioniert,
hat
Garoppolo halt einfach
das stimmt.
Wenig Mittel.
Das stimmt.
Aber das soll halt keine Ausrede sein, das darf man auch nicht
vergessen. Er darf sich nicht beschweren, dass ihm die Waffen fehlen.
Genau, weil
George
die sind
Kittle
da.
Ist krass, Deebo Samuel ist richtig krass, Brandon Ayuk hatte ein gutes Spiel.
Und der ist gut.
Der ist gut. Ne, so. Genau. Also es ist jetzt nicht, dass er keine Waffen hat, von daher...
Und dann darf er auch nicht vergessen, Joe Burrow kann sich beschweren, dass er durchgehend irgendwie weglaufen muss. Das kann Garoppolo nicht.
Genau, weil die D-Line,
die war
relativ still.
Genau.
Du hast Aaron Donald war da im entscheidenden Moment. Im letzten Play, die Interception von Jimmy Garoppolo, das war Aaron Donald. Der hat den Druck gebracht. Jimmy Garoppolo, den Namen aufzusagen ist anstrengend, musste den Ball werfen. Das war auch richtig.
Ja.
Und dann war es halt ärgerlich, ich weiß nicht, ob der Passempfänger den Ball hätte fangen können, war ein bisschen zu hoch, ist halt einfach Pech. Ne? Ja. Ist halt einfach Pech in der Situation und da war Aaron Donald da, aber vorher von Miller nicht so oft gesehen.
Ja, die O-Line der 49ers war in Passblock war die gut. Im Runblock hat sie Probleme gehabt gegen Donald und Co. Aber im Passblock kann man nichts gegen sagen. Garoppolo stand, es lag nicht am Pressure. So, auf der anderen Seite Matthew Stafford hat bewiesen, meiner Meinung nach, warum sie ihn geholt haben. Auf die Saison geholt. Er hat die jetzt in den Super Bowl geführt.
Das Spiel war nicht perfekt von ihm.
Nein,
war schon. Aber er hat genau das gezeigt, was Jimmy Garoppolo nicht gezeigt hat, nämlich, dass er diese Spiele am Ende in die Hand nimmt und gewinnt.
Richtig.
Na? Und was mich gefreut hat, ist, dass sie die Big Plays gesucht haben. Das haben wir letzte Woche gesagt. Big Plays suchen und Stafford den Ball in die Hand drücken. Und jetzt hat man auch gesehen, dass die 49ers schematisch die Secondary kompensieren konnten und deswegen ganz gut waren gegen den Pass, weil auch die D-Line so stark ist und viel Druck bringt.
Genau.
Ne? Und damit durch die Secondary entlastet. Aber in diesem Spiel hast du dann auch gesehen, ja, okay, 49ers Secondary, die hat Probleme. Das haben Stafford und Co. ausgenutzt. Diese Woche mussten sie halt kein Brady vom Feld halten, sodass du sagen kannst, okay, komm, lass doch Jimmy G mal aufs Feld.
Ja.
Ne, das schafft unsere Defense schon, oder da, also ein Shootout gewinnen wir. Ja, das haben sie gemacht. Stafford hatte 45 Passing Attempts, 31 hat er angebracht, 337 Yards, 2 Touchdowns, 1 Pick. Und der Pick war tippt.
Ja.
Also das, den da kann man ihn nicht ankreiden.
Richtig, und du musst halt sehen, guck dir Cooper Kupp und OBJ an. Was haben die für Spiele gemacht? Die haben zusammen für über 250 Yards gefangen.
Und Kupp hätte sogar noch einen tiefen Touchdown gehabt, den hat er gedroppt. Ja. Ganz untypisch, er hat auch im nächsten Play direkt den Ball gefangen, Diving Catch. Aber er hat den gedroppt und ich glaube, er wäre weg gewesen. Mhm. Also das ist ein Catch, beziehungsweise Yards, die Stafford in dieser Statistik auch noch fehlen irgendwo.
Ja.
Und danach hat er diesen Shot in die Endzone gehabt auf Skowronek. Der übrigens nur drauf war, um zu blocken, aber dann haben sie nur Huddle gespielt und konnten OBJ nicht aufs Feld holen und auf einmal sieht Skowronek sich in der Endzone, kann den Ball fangen und du siehst nur, wirklich, also du bist vielleicht nicht der Number One oder Number Two Receiver, aber du bist trotzdem NFL-Receiver und will den Ball fangen und wie wenn so ein Guard den Ball fangen will, weißt du? Wie wenn so ein O-Liner und der Ball einfach in der Hand irgendwie explodiert, als wäre er heiß und dann einfach so bumm wegfliegt. Er hätte einfach der Held sein können. Hat er nicht. Und das wäre auch irgendwie ein 40-Yard-Touchdown oder so nochmal für Stafford gewesen.
Wir werden jetzt hier nicht zwei Plays dazu rechnen, die einfach nicht gefangen wurden.
Ich rechne kein Play dazu. Ich will nur sagen, dass bei den beiden Plays die Schuld nicht bei Stafford lag, bei der Interception die Schuld nicht bei Stafford lag und schon zeigt sich, dass das Spiel von ihm, also zeigt sich, wie gut das Spiel war.
Das Spiel war in Ordnung. Also das Spiel war in
Ordnung. Nicht fehlerfrei, aber hat und hier und da auch mal keine Unterstützung gehabt.
Genau, und er kann halt so eine Offense halt auch sogar ohne Run-Game führen. Also wenn er sozusagen kein Run-Game an der Seite hat und Akers und Mitchell waren jetzt nicht die Hilfe.
Ich glaube aber nicht, weil sie schlecht waren, sondern weil es einfach nicht gewünscht war. Sie beiden zusammen hatten 23 Attempts. Also ich glaube, das war halt wirklich, ja komm, holt uns hier mal ein First Down, dafür kriegt er jetzt den Ball.
Ja, aber selbst das haben sie nicht gebacken gekriegt. Es war kein gutes Run-Game, lag aber auch einfach an der starken Front der 49ers.
Ja, die ist überragend.
So, das muss man halt auch, das kann man ja auch mal anerkennen.
Ja.
Das war ein gutes Spiel der 49ers Front gegen das Run-Game. Sie haben dafür gesorgt, dass Stafford das Spiel übernehmen musste, aber das hat er halt auch eben getan. Und das ist halt auch ein unglaublich wichtiges Zeichen, dass du einen Leader als Quarterback hast, der so ein Spiel gewinnen kann.
Ja.
Der auch mittlerweile, der ist sein 14. Jahr in der NFL.
Ja, weißt du, wo man gemerkt hat, dass er vielleicht nicht mehr ganz so den Arm hat, weil er doch älter ist? Die eine Bombe bei erstes Play im Drive im vierten Quarter. Weiß gar nicht, warum man da so direkt so aggressiv den Ball übers ganze Feld wirft, weil er war auch nicht frei. Mhm. Und dann war einfach zu kurz.
Ja.
Und wo der Safety tart von den 49ers, also den muss er fangen. Also weißt du, welches Play ich meine? Diesen Pick, wo ihn der Ball auf
die Brust fällt
und der Ball einfach runterfällt. Ich so, oh mein Gott, den musst du fangen. Den musst du einfach fangen.
Ich weiß nicht, ob ich das Staffords Arm, also wenn das jetzt häufiger vorkommt, gebe ich dir recht, aber bei einem Wurf, daran würde ich es jetzt nicht festmachen.
Ich wollte jetzt nur die Brücke zu dem Play kriegen, aber in dem Play war sein Arm auf jeden Fall, lag's auf jeden Fall in seinem Arm, weil der Receiver war nochmal gefühlt 10 Yards weiter.
Ich glaube,
er hat sogar geschlagen.
Genau, aber ich weiß halt nicht, war es sein Arm oder war es einfach schlechtes Timing?
Ja, er hat auf jeden Fall keinen Druck, vielleicht hat er auch einfach nicht den richtigen Stand hinbekommen,
richtig,
hat sein Gewicht falsch verlagert, ne? Also alles cool. Also ich glaube, Stafford ist immer noch in der guten Form. Ne? Also,
ja, das klappt, glaube ich, auch.
Aber es war auch ein verdammt weiter Pass. Ne? Ja. Also der Ball war sehr lange unterwegs, den musste er erstmal machen, auch als junger Quarterback mit.
Klar.
Ne?
So, aber wer mich überrascht hat, muss ich jetzt sagen, und da gehen auch Props raus, ist OBJ. Wir haben ihn geholt.
Erste 100-Yard-Spiel seit wann? 2016, glaube ich. Irgendwas habe ich vorhin gelesen.
Ja, auf jeden Fall okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass er jetzt bei den Rams schon mal ein 100-Yard-Game hatte.
Nee, bei den Rams nicht. Bei den Rams auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal bei den Browns war. Ich habe 2016 bei den Browns, gelesen.
Das
heißt nicht, dass es so war.
Richtig, also
aber das ist.
Ne, aber er wurde jetzt geholt als Unterstützung für Kupp, als Ersatz für Woods. Er hat abgeliefert. Er hat gezeigt, ich bin immer noch ein richtig guter Receiver.
Ja, und vor allem, er hat für sich akzeptiert, dass er in diesem Team der Nummer 2 Receiver ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ganz viele bei OBJ immer denken, Diva. So haben jetzt viele Rams-Spieler schon gesagt, dass das nicht so ist.
Ja.
Jalen Ramsey hat ihn verteidigt und gesagt, nein, das ist absoluter Locker-Room-Guy und so weiter. Und das hat man auch gesehen, der hat diese Rolle akzeptiert.
Ja.
Cooper Kupp ist hier der Star, ist auch schwer dagegen anzuargumentieren, anzureden, geht ja gar nicht, Cooper Kupp mit der Saison. Das hat er aber akzeptiert und dann ist er wichtig. Und da hast du halt wirklich gemerkt, dass die 49ers Secondary nicht in der Lage war, diese beiden Waffen zu covern.
Richtig.
Punkt.
Und das muss man halt auch so einfach anerkennen. Und deswegen, eigentlich vom Ergebnis her, waren die Rams meiner Meinung nach halt noch besser, als das Ergebnis es eigentlich war.
Genau. Ja.
sie sind meiner Meinung nach jetzt auch klarer Favorit im Super Bowl.
Ja.
Ja. Also, weil ich halt einfach sage, okay, die D-Line der Rams ist krass und die O-Line der Bengals ist nicht krass.
Ja, das ist, also, wir haben ja noch die Super Bowl-Folge, ne? Aber ja, dass das Key-Matchup wird, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Ja, ja, man kann jetzt auch sagen, Ramsey Chase wird interessant. Ja, ja, es wird toll anzuschauen. Ne?
Ja.
Ja, aber ja, entscheidend ist dieses Duell an der Line of Scrimmage. Richtig.
Kriegt Burrow genug Zeit, um Chase überhaupt den Ball zuzuwerfen?
Also wenn Von Miller, Aaron Donald und Leonard Floyd einen richtig nicen Tag haben, oder wenn zwei von denen einen richtig nicen Tag haben, bei Aaron Donald reicht wahrscheinlich, wenn er einfach einen richtig krassen Tag hat,
ja,
dann ist diese O-Line geschlagen.
Ja, genau. Und das kann halt gefährlich werden. Da bin ich gespannt. Was müssen die 49ers tun?
Ja.
Garoppolo traden?
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Da führt jetzt, glaube ich, kein Weg mehr drum herum. Sie haben den QB getradet. Was ich entspannt finde, ist, dass Trey Lance nie irgendwie ein Faktor war. Hm. Shannon hat wohl mal gesagt, nee, er mag das nicht. Also, das bringt nur Offense aus dem Flow, wenn man den QB durchrotiert.
Er ist auch er vertraut Jimmy G auch einfach, dass er sein System gut umsetzen kann.
Ja, aber
er hat aber auch, Shannon hatte damals Interesse an Josh Allen. Er hätte den auch gerne gehabt und hat gesagt, seitdem Josh Allen die 49ers mal hart auseinandergenommen hat, dass er das QB-Play mittlerweile anders bewertet. Und deswegen, weil er Josh Allen eigentlich gut findet, findet er Trey Lance auch gut. Und deswegen hat er den geholt. Habe ich in einem Interview gelesen. Und er vertraut aber Jimmy G für seine Smartness und für seinen schnellen Release und so weiter und dass er sein System momentan perfekt umsetzen kann, so gut es eben geht. Er sagt aber, dass Trey Lance ihm natürlich weitere Optionen bieten kann und solche Spieler will er mittlerweile haben.
Ja, und nicht falsch verstehen, also ich wollte jetzt nicht, dass Trey Lance in diesem Spiel startet.
Nee, aber, das sage ich nicht, ich wollte es nur erklären.
Nee, also an alle Hörer da draußen, also nicht, dass jetzt jemand sagt, hier, der eine von Football Quark hat gesagt, Trey Lance hätte man starten lassen sollen, auf gar keinen Fall. Oh,
aber der eine von Football Quark heißt ja auch, dass wir endlich nicht, dass wir eine Quelle sind und weißt du, was das Coole ist? Da komme ich noch auf das Axel-Streich-Gespräch zurück. Ne? Das war ihm, glaube ich, gar nicht so bewusst. Er hat damals gesagt, ja, auch als GFL-Verantwortlicher müssen wir uns ja auch mit der Medienlandschaft auseinandersetzen und da gehört ihr ja auch zu. Ha! Und ich dachte mir, wenn du wüsstest, wie ich mich jetzt hier gerade in meinem Auto freue. So, kurze Anekdote dazu. Ja.
Nee, aber auf jeden Fall Trey Lance hätte man hier und da für ihn eine Play mal bringen können, einfach weil ich Kyle Shanahan für jemanden halte, der da auch einen kreativen Gameplan hinlegt.
Ja.
Ne? Ist nicht der Fall gewesen, wird seine Gründe gehabt haben.
Er wird wahrscheinlich vielleicht auch einfach noch nicht so weit sein.
Ja, aber auf jeden Fall, Jimmy Garoppolo sehen wir nächstes Jahr nicht bei den San Francisco 49ers, aber wir sehen ihn als Week 1 Starter irgendwo.
Bei den Steelers?
Steelers gefallen mir richtig gut.
Mir nicht. Aber ja.
Nein, also so. Nein, eher bei den Steelers gefällt mir richtig gut. Das ist, glaube ich, eine gute Übergangslösung und Mike Tomlin kann damit auch umgehen. Und vorhin habe ich ja noch irgendein Team gedacht, wo mir das auch gefallen hätte, aber Steelers und noch eins. Aber
Washington Football Team?
Nee. Egal, ist mir gerade entfallen. Ist auch egal. Aber Steelers wäre zum Beispiel ein Team, was ich mir da gut vorstellen könnte.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo Jimmy G landet.
Sie werden ihn auf jeden Fall. Witzig wäre, wenn sie dann trotzdem nicht Trey Lance bringen oder irgendwie.
Also Ryan Fitzpatrick holen.
Das wäre so richtig witzig. Das wäre richtig lustig. Ja. Aber das wird nicht der Fall sein. Also QB wird es einen Umbau geben. Wenn Trey Lance dann der Starter ist, wird die ganze Offense wieder ein bisschen umgebaut, weil du einfach ein ganz anderes System brauchst. Defense, du musst auf jeden Fall die Secondary aufboostern.
Ja.
Jason Verrett, so nice er ist, ist zu oft verletzt.
Du darfst ihn vor allem nicht als Number One Corner einplanen.
Ja, du kannst ihn einplanen, irgendwie so als, ja, ist nice to have.
Ja, wenn er da ist, dann ist er auch krass, ja, aber halt, du kannst ihn halt nicht eine ganze Saison als Starter einplanen. Dafür ist er halt zu verletzungsanfällig.
Jason Verrett war ja vorher bei den Chargers. So, da kann ich noch verstehen, dass ein anderes Team sagt, okay, nehmen wir. Vielleicht war es einfach wirklich Pech. Ja. So, aber jetzt ist er schon beim zweiten Team on Down verletzt. Jetzt wird nicht ein drittes Team ankommen und sagen, ey, wir wollen dich als unser Number One Corner. Also Jason Verrett ist auch an einem Punkt, wo er sagen muss, ja, okay, ich weiß, was ich bin. Ich bin gut, aber zu verletzungsanfällig, um irgendwo die Nummer 1 zu sein. Das heißt, sie brauchen einen Number One Corner und den haben sie nicht so wirklich.
Nee, genau.
Die Secondary, das ist die größte Baustelle in der Defense. Die D-Line ist krass. Armstead, ja. Bosa, was willst du mehr?
Kindler.
Ja. So, und die Linebacker, Fred Warner ist überragend.
Ja, da gibt es auch, gar keine zwei Meinungen zu.
Genau, also Fred Warner ist richtig gut. Secondary und neuer Quarterback. Elijah Mitchell hat zwar in diesem Spiel nicht performt, weil jetzt, man sagt immer, die D-Line von den Rams war in diesem Spiel nicht gut. Ja, aber eine D-Line, das stimmt A nicht. Sie haben Druck gebracht. Sie haben nicht den Druck gebracht, den sie bringen könnten im Passspiel. Aber eine D-Line stoppt ja auch den Run. So, ja, das eben, vergisst
das
man
sie,
immer.
Das haben sie halt gut gemacht.
Die D-Line bemisst man nicht nur an ihrer Sack-Quote und ihrer Pressure-Quote im Pass-Spiel, sondern man misst sie auch daran, wie gut sie den Run stoppen können. Und das haben sie verdammt gut gemacht. Ich werde ja vorhin vorgelesen. Also das war nichts.
Richtig.
1,8 Yard Average für Mitchell. Und Mitchell hat eine richtig starke Rookie-Season gehabt.
Ja.
Okay.
Ich würde sagen, wir kommen zu den Football-Quark-Stars der Woche.
Ja. Mit wem möchtest du anfangen? Such dir einen aus.
Defense. Sam Hubbard, 8 Tackle, 2 Sacks, 1 Tackle for Loss und 1 Forced Fumble. Und vor allem einfach richtig viel Energie gebracht, in den richtigen Momenten da gewesen. Ja. Und am Anfang der Saison auch ein Football-Quark-Guy gewesen. Wir haben ihn damals schon gefeiert als Typ, der vielleicht vor seinem Durchbruch steht. Hat eine starke Saison gespielt und jetzt vor allem im wichtigen Moment abgeliefert. Deswegen jetzt auch zu Recht Football-Quark-Star der Woche, Defense.
Und ich würde auch nicht sagen, dass Trey Hendrickson von Anfang an diesen Status hatte mit das ist der absolute Number-One-Guy. Sam Hubbard lassen wir mal machen, den lassen wir in One-on-Ones, weil wir müssen ja Hendrickson in Double-Teams nehmen. Ja. So, das kam vielleicht im Laufe der Season, weil er echt gut war.
Ja.
Aber ich würde sagen, das Gap ist nicht so groß, dass man jetzt sagen kann, okay, Hubbard ist nur gut, weil die alle Hendrickson haben. So groß ist das Gap dann doch nicht und Sam Hubbard, starke Season, starkes Spiel.
Ja,
und sowas willst du doch sehen. Du willst deinen Guy in den Big Plays sehen und diese 2 Sacks in Folge, was dann zu diesem Field Goal fast Fumble, da wäre das Spiel ja vorbei gewesen. Also wenn das ein Fumble geworden wäre, der von den Bengals recovered worden wäre, dann hätten die dem Hubbard vielleicht eine Statue gebaut.
Vielleicht.
Der wäre auf jeden Fall in die Annalen eingegangen. Genau. In die Geschichtsbücher in Cincinnati. Und die sind halt leider noch nicht so dick.
Das sind so Comic-Heft.
Genau, das ist so ein Pixie-Buch.
Ja,
Offense-Football-Quarks da, ne? Da haben wir jetzt ja schon gesagt, die Cincinnati Bengals Offensive Line. Das war die Folge, Tom. Offense-Football-Quarkstar Cooper Cup. Also, ich glaube, er ist noch nicht einmal unser Football-Quarkstar der Woche geworden.
War nicht letzte Woche Football-Quarkstar der Woche? Nee, da war es Gabriel Davis.
Ja. Ich meine nicht, ich habe vorhin nochmal geguckt, wenn ich ihn eine Woche übersehen habe.
Ja.
Da wird es jetzt mal Zeit. 11 Catches für 142 Yards und 2 Touchdowns. In so einem großen Spiel.
Ja, kann man machen.
Also, was will man mehr?
Richtig. Also, zu Recht.
Besser geht's nicht.
Hat er sich verdient. Kriegt er wenigstens einen Award dieses Jahr. Oh.
Apropos Awards.
Ey, wir bringen euch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ihr habt natürlich jetzt alle total Schiss und fragt euch, was macht ihr jetzt mit eurer ganzen Zeit? Nur eine Folge Football Quark? Nee. Wir machen ein paar Folgen noch diese Woche. Tobi darf erzählen, worum es geht.
Hey, nehmen wir jetzt auch gleich noch auf in Anschluss.
Ja.
Na, einmal unsere Awards-Folge. Wir haben ja einmal am Anfang der Season Awards verteilt, Mid-Season Awards verteilt, also ein bisschen später als Mid-Season, Woche 14, glaube ich, war es.
Ja.
So, und jetzt verteilen wir natürlich nochmal Awards.
Richtig.
Unsere finalen Awards. Da bin ich mal gespannt, wie du so hast, weil diesmal haben wir nicht vorher drüber gesprochen.
Ja.
Und was sich da so verändert hat. In der gleichen Folge stellen wir noch unser Football-Quark-All-Star-Team vor. Und hier geht es nicht darum, dass das die besten Spieler sind, das wäre langweilig, sondern welche Spieler haben es am öftesten in diesem Podcast geschafft.
Und das welche Spieler haben wir so ein bisschen overhyped vielleicht auch?
Ja, genau. Genau, also die es in einem positiven Bezug in diesem Podcast geschafft haben. Also Trevor und Dix ist nicht dabei.
Ja, genau.
die wir positiv.
Ezekiel Elliott auch nicht.
Ja. Ah, hier ist so ein bisschen negative Cowboys-Vibes. Ja. Oh, sorry.
Aber
sorry dafür. Und die andere Folge, die noch kommt, Season Highlights. Ich glaube, das wird so eine Spaßfolge, so eine kleine Laberfolge.
Ja.
Was war das beste Game deiner Meinung nach? Sieger der Herzen, bester Gameplan, schlechtester Gameplan. Also einfach so ein paar Kategorien, wo wir so ein bisschen rumpalavern.
Richtig.
Die wird witzig, die Folge. Freue mich drauf.
Bisschen Unterhaltung.
Ja.
Anstrengend. Ich würde sagen, das war die Folge für diese Woche. Wenn es euch das gefallen hat, supportet uns bei Patreon, bewertet uns bei Spotify und folgt uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, die wir so haben, so Twitter, Instagram und Co. Es war mir ein Blumenpflücken, Tobi.
Ja, das ist unsere letzte Review-Folge in dem Sinne, dass ich die Review-Folge des Super Bowls nochmal anders bewerte.
Ja, stimmt.
Das ist irgendwie nochmal ein anderes Feeling. So. Das war...
Ja.
Und selbst wenn das nicht, also selbst wenn wir sagen, die Super Bowl-Folge ist die letzte, dann war sie vorletzte. Das ist krass.
Ja, das ist krass. Für die Saison sozusagen jetzt so.
Ja, genau. Also die sich auf diese Saison.
Und Tobi will mir jetzt dann nach dem Super Bowl sagen, ja, Tobi, Torben, also Football Quark war eine schöne Zeit.
Reiche übrigens meine Kündigung ein.
Ja.
Nein, das nein.
Du hast da eine Kündigungsfrist, Tobias.
Aber die Season ist, wir haben fast so gut wie die erste Season durch mit diesem Podcast. Und das ist ein nices Feeling. Und vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben, dass wir auch ein Publikum haben, die uns
hören. Ja, tatsächlich.
So, also wir würden trotzdem reden, aber es ist halt schön, dass es auch jemanden interessiert.
Ja.
Von daher vielen Dank dafür. Und Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.